Hallo und herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Lukas Gröning und wie immer begrüße ich hier Oliver Hahn, meinen kongenialen Partner. Hallo.
Hallo Lukas.
Wir lesen nach wie vor Dracula von Bram Stoker aus dem Jahre 1897. Wir haben beide eine Version des Fischer Verlages hier. Die dritte und die siebte Auflage jeweils und werden uns in dieser Episode den Kapiteln 7 bis 9 widmen, was in beiden unseren Versionen die Seiten 101 bis 156 sind. Bevor wir richtig reinstarten in die Kapitel und bevor Olli euch so ein bisschen was zunächst zur Handlung erzählt, was in den Kapiteln 7 bis 9 passiert ist, werde ich noch einen kleinen Recap geben und euch so ein bisschen ins Bild setzen, was die letzten Male von Nachwort bzw. in den Kapiteln 1 bis 6 so geschehen ist. Und zwar begleiten wir in Form einer Reihe von Tagebucheinträgen zunächst den jungen Londoner Jonathan Harker auf seiner beschwerlichen Reise nach Transsilvanien. Er hat einen Auftrag, ein geschäftlicher Besuch bei dem geheimnisvollen Graf Dracula, der im Begriff ist, ein Anwesen in London zu erwerben. Schon früh stößt Harker auf Unbehagen. Die Einheimischen begegnen seinem Vorhaben mit abergläubischer Furcht, segnen ihn mit Kreuzen und warnen eindringlich vor dem Ziel seiner Reise. Die wilde, archaisch anmutende Landschaft Transsilvaniens verstärkt das Gefühl, eine fremde Welt zu betreten. Schließlich erreicht Harker mit einer unheimlichen Kutsche das abgelegene Schloss des Grafen. Dort empfängt ihn Dracula zunächst höflich und kultiviert, doch bald wird deutlich, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Seine kalte, blasse Haut, die unnatürlich leuchtenden Augen und seine auffällige Abneigung gegenüber Spiegeln und Tageslicht lassen eine düstere Wahrheit erahnen. Was anfangs wie bloße Exzentrik erscheint, offenbart sich zunehmend als das Verhalten eines Wesens, das sich jeglichen Naturgesetzen entzieht. Der Graf besitzt kein Spiegelbild und bewegt sich mit übermenschlicher Agilität senkrecht an den Mauern seines Schlosses entlang. Nach und nach begreift Harker, dass er ein Gefangener ist, isoliert von der Außenwelt, vollkommen ausgeliefert dem Willen eines Wesens, das nicht menschlich sein kann. Mit einem seiner Erkundungsgänge stößt Jonathan auf ein geheimnisvolles Zimmer, in dem drei betörend schöne, zugleich aber bedrohliche Frauen erscheinen. Sie umgarnen ihn und sind im Begriff, sich an ihm zu nähren, bis Dracula eingreift. Allerdings nicht aus Barmherzigkeit, sondern um Harker für sich selbst zu bewahren. Von da an steigern sich Harkers Ängste und Unsicherheit ins Unerträgliche. Schließlich bleibt er, erschöpft und verzweifelt, allein im Schloss zurück, während der Graf seine dunkle Festung vorerst verlässt. Dann wechselt die Perspektive. In England wartet Harkers Verlobte Mina Murray voller Sorge auf Nachricht von ihrem verschwundenen Geliebten. Gemeinsam mit ihrer Freundin Lucy Westenra, die von mehreren Verehrern umworben wird, verbringt sie den Sommer im idyllischen Küstenort Whitby. Doch auch hier kündigt sich das Unheil an. Lucy beginnt unter mysteriösem Schlafwandeln zu leiden. Nächtelang durchstreift sie, wie von unsichtbarer Hand geleitet, den mondbeschienenen Ort. Parallel begleiten wir den Wissenschaftler Dr. Seward, einen von Lucys Verehrern und Leiter der örtlichen Nervenheilanstalt, bei seinen Aufzeichnungen. Besonders ein Insasse erregt seine Aufmerksamkeit, der geheimnisvolle Renfield, der sich durch sein verstörendes Verhalten zu einem ganz besonderen Untersuchungsobjekt aufschwingt. Die düsteren Vorzeichen kulminieren schließlich in ungewöhnlich heftigen Wetterveränderungen, die über Whitby hereinbrechen. Und in der Silhouette eines furchteinflößenden, allem Anschein nach russischen Schiffes, das sich aus der Finsternis des Meeres nähert. Das war der überraschende Schluss, wie ich gerade sehe, des Recaps. Und damit erzählt uns Olli jetzt, was in den Kapiteln 7 bis 9 so geschehen ist.
Genau, wir haben uns ja so ein bisschen aus Transsilvanien entfernt. Und wir lesen einen Zeitungsbericht, der beschreibt einen plötzlichen Wetterumschwung, der die Menschen dazu veranlasst, aus sicherer Entfernung zur Küste zu blicken, um zu beobachten, ob alle Schiffe und Boote sicher das Land erreichen. Unter großer Anspannung gelingt es einem Schoner, nur knapp mit kleinen Booten als Unterstützung an einem Strand zu landen. Der Reporter, der diesen Artikel schreibt, und die Küstenwache entdecken an Bord die Leiche eines Mannes, der mit einem Rosenkranz und einem Kruzifix an das Steuerrad gebunden ist. Zudem finden sie eine Flasche mit zusätzlichen Eidenträgen zum Logbuch des Kapitäns. Aus dem Logbuch erfahren wir den Verlauf der unheilvollen Reise der Demeter. Die Besatzung besteht anfangs aus 9 Männern, deren Zahl im Laufe der Fahrt jedoch stetig abnimmt. Mannschaftsmitglieder verschwinden spurlos, ohne dass die Ursache dafür bekannt wird. Die verbleibende Besatzung gerät zunehmend in Angst. Trotz mehrfacher Durchsuchungen des Schiffes, verdoppelter Wachen und Bewaffnung bleibt das Rätsel ungelöst. Schließlich bleibt nur noch der Kapitän an Bord, der, um seine Ehre als solcher zu wahren, das Schiff allein in den Hafen bringt und sich dafür mit einem Kruzifix an das Steuerrad gebunden hat. An der Ehrenbestattung des Kapitäns nimmt nicht nur die Bevölkerung Whitbys teil, sondern auch Mina und die weiterhin schlafwandelnde Lucy. Beide bemerken einen Hund, der während der Zeremonie unruhig bellt und knurrt. Als er vom neuen Besitzer in die Nähe des Grabes gezwungen wird, verfällt er in Angststarre. Aus Sorge um Lucy passt Mina jede Nacht auf sie auf. Sie schließt das Zimmer sorgfältig ab und unternimmt tagsüber lange Spaziergänge mit ihr, um sie so zu erschöpfen, dass sie nachts nicht mehr schlafwandelt. Eines Nachts wacht Mina auf und stellt fest, dass Lucy nicht im Zimmer ist. Sie entdeckt sie schließlich auf einer Bank am Friedhof, an ihrer Bank, dort wo sie sich immer wieder treffen, mit zurückgelehntem Kopf. Eine dunkle Gestalt beugt sich über Lucy. Als Mina hinzustürmt, kann sie noch rote Augen erkennen, bevor die Gestalt verschwindet. Sie legt Lucy einen Schal um und befestigt ihn mit einer Sicherheitsnadel. Später entdeckt sie kleine Einstiche an Lucys Hals, die sie auf die Nadel zurückführt. In den folgenden Tagen scheint es Lucy zunächst besser zu gehen. Sie schläft wieder ruhiger, doch Mina behält vorsichtshalber den Zimmerschlüssel an einer Kette bei sich. Immer häufiger findet sie Lucy am offenen Fenster, das regelmäßig von einer Fledermaus angeflogen wird. Nach und nach verschlechtert sich Lucys Zustand erneut. Die Einstiche an ihrem Hals heilen nicht. Im Gegenteil, sie werden größer. Ein Briefwechsel offenbart, dass die geheimnisvolle Fracht von der Demeter das Anwesen in London erreicht hat. Lucy Westenra geht es zunächst besser, während Mina einen Brief von Mr. Hawkins, das ist der Anwalt aus London und Arbeitgeber von Jonathan, über Jonathans Verbleib erhält. Jonathan befindet sich in einem Sanatorium in Budapest, wo er sich von einer Nervenkrankheit erholt. Eine Krankenschwester berichtet Mina, Jonathan habe unter Halluzinationen von Geistern und Dämonen gelitten. Mina reist daraufhin zu ihm nach Budapest und die beiden heiraten schließlich dort. Zur gleichen Zeit zeigt Renfield, das ist der Gefangene in der psychiatrischen Klinik, auffälliges Verhalten. Auffälliger, als es sonst der Fall war. Er bricht aus Dr. Sewards Klinik aus, spricht auf dem angrenzenden Grundstück eine mysteriöse Gestalt als Meister an und wird anschließend von Seward und seinen Kollegen wieder eingefangen und fixiert. Lucy scheint gesundheitlich wieder stabil zu sein. Ihre Hochzeit ist für September geplant. Mit
Arthur Homewood.
Arthur, ich weiß, bei Albert. Arthur Homewood, genau. Vielen Dank. Doch bald zeigt sie erneut Anzeichen von Krankheit. Ihr Verlobter Arthur bittet Dr. Seward um Hilfe, der jedoch keine Ursache findet und sich an seinen Kollegen wendet, Dr. Van Helsing in Amsterdam. Dieser diagnostiziert einen unerklärlichen Blutverlust, ohne dass eine Anämie vorliegt. Lucys Zustand bleibt rätselhaft. Parallel dazu zeigt Renfield ein wechselhaftes Verhalten. Tagsüber ist er unruhig und aggressiv, nachts jedoch ruhig. Bei einem weiteren Fluchtversuch wird er erneut eingefangen, nachdem er auf dem angrenzenden Grundstück im Mondlicht einer Fledermaus nachgestarrt hat. Sowohl Renfields Verhalten als auch Lucys Gesundheitszustand geben Anlass zur Sorge und bleiben zunächst ungeklärt. Und damit öffnen wir für alles, was uns noch aufgefallen ist.
Ja, was ist uns so aufgefallen? Meine Güte. Ich habe einen Fehler gemacht. In meiner Zusammenfassung ist mir gerade aufgefallen. Und zwar habe ich von der örtlichen Nervenheilanstalt im Zusammenhang mit Whitby gesprochen. Aber das ist ja in London.
Richtig. Genau. Also im Grunde, nur dass wir die jetzt alle erstmal vielleicht schon mal örtlich einsortieren, ist nur noch Lucy in Whitby. Richtig?
Nee, Lucy reist ja auch nach London dann zwischenzeitlich wieder zurück. Da wird sie ja untersucht von Seward.
Richtig.
Auch.
Da und, stimmt,
genau. Also eigentlich ist keiner mehr in Whitby.
Es ist keiner mehr in Whitby. Genau. Mhm. Arthur, Jonathan und Mina sind alle in London. Mhm. Und Mina und Jonathan sind noch in Budapest.
Genau. Und dieses mysteriöse Etwas, da wissen wir nicht ganz genau, wo es jetzt inzwischen ist. Ne? Also,
was meinst du? Dracula?
Ja, genau. Also das
ist Dracula so ist in London.
In London?
Ja.
Na, wir wissen, dass er in Whitby war auf jeden Fall, aber wir haben jetzt in London noch keinen. Na gut, wir wissen, dass seine Fracht dorthin geschafft wurde, aber wir haben noch kein physisches, physische Präsenz.
Richtig, weißt also du, die jetzt in sagt. Diesen beiden Kapiteln, drei Kapitel, 7, 8, 9, haben wir, kam Dracula als Person nicht vor.
Richtig, genau.
Das, was wir haben, sind im Grunde die Auswirkungen von Dracula's Anwesenheit.
Richtig.
Und beziehungsweise durchgehen. Das ist wie, wenn man so schnell an jemandem vorbeigeht und man spürt nur so einen Windhauch.
Ja, genau.
Das ja. breitet sich so auf diese Stadt und die Umgebung aus.
Richtig.
Wir haben aber so einen Brief von diesem Spediteur, nenne ich es jetzt mal, der gesagt hat, hier, pass auf, das ist jetzt da. Das habe ich jetzt abgeholt dort und das ist jetzt in dem Haus von, in diesem Anwesen in London.
An dieser Kapelle, die ist, glaube ich,
das... Mit dieser Kapelle dran, genau.
Genau, richtig. Die ist, glaube ich, auch das direkte Zeichen, dass wir dann auch direkt wissen, dass Renfield offensichtlich den Behauser dieser Kapelle meint, wenn er von genau. seinem Meister spricht und sich an diese Kapellentür ja presst, das wird ja so geschrieben.
Genau, genau. So, also wir merken so ein, durch die ganzen... Berichte von diesen, von den Zeitungsleuten, von Mina, von Lucy, von Seward und wie sie nicht alle heißen. Also irgendwas geht da gerade vor. Mhm. Aber wir sehen das, was vorgeht, sehen wir gerade noch nicht.
Genau. Und die Figuren dementsprechend auch nicht. Das heißt, der Richtig. Einzige Punkt, dass wir uns irgendwie erschließen können, dass es wahrscheinlich mit Dracula zusammenhängt, ist im Prinzip die ganze Passage um Jonathan Harker und das Wissen, dass dieser Dracula anscheinend aus diesem Schloss weg ist und wir uns so ein bisschen zusammenreimen können, dass er wahrscheinlich auf diesem Schiff war, was dann nach Whitby gekommen ist.
Selbst sozusagen. Auf der Demeter, also wissen, ja. ne? wissen genau. wir es nicht, selbst dort verschwinden ja nur Leute oder sind alle in Angst. Mhm. Also die, ja, das ist, Dracula ist nicht greifbar. Der ist nicht zu sehen, hat mit keinem gesprochen, taucht hier gar nicht auf. Alleine die Präsenz im Hintergrund macht es, dass sich alles verändert.
Genau. Und das ist das Spannende, also das ist auch einer der Punkte, die ich mir hier direkt bei meinen ersten generellen Auffälligkeiten aufgeschrieben habe, dass diese physische Abwesenheit des Grafen oder von Dracula dann sehr spürbar ist und dass gleichzeitig aber sehr viele Sachen passieren, von denen wir uns denken können, sie hängen wahrscheinlich mit ihm zusammen, aber das Interessante ist, dass die sich auch noch auf relativ natürliche Weise erklären lassen, aus der Sicht der Figuren, die hier sind. Ne?
Naja, also Renfields Verhalten ja nicht. Also, dass der am Tag unruhig ist und nachts nicht, das lässt sich so erstmal nicht erklären. Das weiß selbst Dr. Seward nicht einzuordnen.
Ja, genau. Aber ich sag mal, wenn du jetzt hier in unserer realen Welt davon hören würdest, da ist so ein Typ in einer Irrenanstalt oder einer Nervenheilanstalt, Irren ist jetzt ein bisschen zu hören, in einer Nervenheilanstalt, jemand, der gesundheitlich, geistig beeinträchtigt ist und der, dessen Gemütszustand richtet sich so ein bisschen danach, wie die Sonne aufgeht oder wie der Mond scheint und so weiter. Du würdest ja nicht direkt erstmal auf die Idee kommen, okay, das sind übernatürliche Kräfte.
Nein, natürlich, ja? Nein, so. Natürlich nicht, ja.
Genau.
Gut, alles klar. Ja, gut, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Es ist halt noch ungeklärt. Also auch Lucys Zustand, der mal hoch und mal runter geht und mal schlechter wird und mal besser wird. Da haben die noch keine Idee davon.
Ja, genau.
Die kommen dem nahe und versuchen sich so ein bisschen mit Wissenschaft dem zu nähern, aber irgendwas ist da gerade. Und ich finde, wenn man das jetzt nochmal so guckt aus der Perspektive, welche Macht, also wie Dracula jetzt nochmal eingeführt wird in die Welt da draußen. Mhm. Also wir haben den ja kennengelernt als dieses große unbekannte Böse im Reich des Aberglaubens, ja, in Rumänien, in Transsilvanien, wo die Leute Jonathan gewarnt haben, ja, geh da nicht hin und das, was Jonathan so erlebt hat. Und jetzt merken wir, was der wirklich, also wie so ein großes Schiff, was hinten so Wellen hinter sich herzieht. So stelle ich mir vor, wenn er in dieser Welt ist, ja, um was für eine Macht er ausstrahlt, ja, auf die einen oder anderen und irgendwie bewegt er irgendwas, ohne direkt anwesend zu sein.
Ja, genau.
Das macht ihn so mächtig.
Ja,
so. Und wenn wir wissen ja auch, wie der ist, wir kennen ihn ja als höflichen, gebildeten, gut situierten Mann, der sich gut ausdrücken kann, ja. Mhm. Und wenn du mit so einer Gravitas da hinkommst, mhm, aber gleichzeitig Welten hinter dir verändern kannst, nur weil du einfach da bist, mhm, mach das nochmal was auf.
Ja, weißt du? Dass die Hunde direkt bellen und sowas.
Das werden alle irre. Stadt
und ja. So. Ja, das ist so ein guter Punkt. Das Interessante ist ja, dass wir diese Schilderung von Dracula nur durch die Brille von Jonathan ja im Prinzip erfahren haben. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt es nicht besser wüsste sozusagen und diese Geschichte nicht schon irgendwie kennen würde, ne, und das nicht einordnen könnte, was da alles noch potenziell passiert an übernatürlichen Dingen und so weiter, ne, könnte man auch erstmal davon ausgehen, okay, vielleicht hat dieser Jonathan auch einfach das irgendwie falsch eingeschätzt, weil das, was er so ein bisschen beschreibt über Dracula, das wirkt ja alles erstmal so ein bisschen, das wirkt ja alles sehr nett eigentlich, ne, oder wirkte sehr nett in den ersten paar Kapiteln, ja,
genau,
bis dann diese übernatürlichen Effekte reinkommen, wie dass er kein Spiegelbild hat, dass er an der Wand lang kraxelt und so weiter, ne. Aber ansonsten wirkt er ja wirklich, er unterhält sich so abends nett mit ihm und so weiter und so fort. Das wirkt wie so ein netter, älterer Herr eigentlich.
Der einfach alleine ist.
Genau, richtig, ja.
Ja.
Und diese Perspektivität, die uns hier durch den ganzen Roman anscheinend begleitet, die ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir alles so ein bisschen eigentlich immer durch die Brille von verschiedenen Menschen sehen oder erahnen können, beziehungsweise uns ein Bild machen von deren Beschreibungen, aber eben nicht das direkte Erleben dieser Figuren haben. Ne? Also Jonathan Harker hat Dracula sozusagen erlebt, der hat ihn wirklich gesehen, der hat diese bleiche Haut gespürt oder diese kalten Hände und so. Ja. Ne? Wenn wir das jetzt nur so lesen, können wir das auch interpretieren wie, ja gut, er hat vielleicht, ist sehr kalt in dem Schloss, weißt du, und so weiter, ne? Vielleicht übertreibt er so ein bisschen, ne?
Ja.
Ist ja auch der psychische Zustand der Figuren, der da immer mit reinspielen kann, ne? Und das ist das Spannende daran, dass ja sowohl Mina als auch Lucy in einer gewissen Weise psychisch beeinträchtigt sind, finde ich. Also nicht im Sinne von, dass sie in eine Nervenheilanstalt dann untersucht werden, aber Mina vermisst ihren Verlobten die ganze Zeit, ne? Sie ist sehr mitgenommen durch den Zustand von Lucy generell, durch dieses Schlafwandeln, hat generell auch wenig Schlaf, weil sie ja nachts immer so ein bisschen aufpassen muss auf ihn, ne? Und dann hat sie ja diesen Zeitungsartikel in ihr Tagebuch reingeklebt. Das heißt, sie hat da von diesem Hund mitbekommen, der da raus ist. Und vielleicht, weißt du, also man kann das auch so lesen, dass sie sich da so ein bisschen was zusammenspinnt, wenn sie dann sieht, wie Lucy auf dieser Bank dann sitzt in der Nacht, ne? Also ich versuche jetzt gerade diese Szene so ein bisschen herzuleiten, wenn Lucy quasi gebissen wird, in Anführungsstrichen, ne? So.
Wir können ja die Szene gleich nochmal aufmachen. Ja,
genau, sie folgt sozusagen Lucy. Lucy sitzt auf dieser Bank an dem Friedhof, auf ihrem Lieblingsplatz. Und sie sieht auf die Entfernung in der Dunkelheit, wie dort eine große dunkle Gestalt über ihr thront mit roten Augen und so. Ne? Mhm. Das Interessante ist, wie diese Szene geschildert ist, denn es wird gesagt, dass im Prinzip Mondlicht sich immer abwechselt mit Dunkelheit, weil da so eine Wolke davor ist. Ne? Und der Moment, also sie sieht dann auf die Entfernung, wie diese dunkle Gestalt über Lucy ist, dann rennt sie dorthin, die Kapelle ist dazwischen, das heißt, sie hat erstmal kein freies Sichtfeld und wie sie dorthin kommt, scheint das Mondlicht überhaupt erstmal wieder auf Lucy. Das heißt, alles, was sie vorher so wahrgenommen hat, war sehr dunkel sozusagen, ne? Und dann, wenn sie da ist, ist auch diese dunkle Gestalt weg, ne? Das heißt, bis zu einem gewissen Grad können wir das sogar noch psychologisch lesen und hinterfragen, hat diese Szene wirklich, also diese Szene hat stattgefunden, aber war da wirklich eine dunkle Gestalt, weißt du?
Hat sie gesehen, ja.
Genau, hat sie das wirklich gesehen. Und das macht der Roman, finde ich, an sehr, sehr vielen Stellen, dass uns irgendwie klar ist, das hat was mit übernatürlichen Dingen zu tun, aber die Figuren selber können immer das, was sie erlebt haben, auch auf ihren eigenen psychischen Zustand gerade zurückführen. Also das irgendwie entschuldigen mit, ja, ich habe aber irgendwie schlecht geschlafen oder so. Und es war ja auch irgendwie so ein bisschen dunkel, ne? Das heißt, sie haben eigentlich immer so eine Ausrede, sich das rational noch zu erklären.
Ja. Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Also, okay. Ja, genau. Es gibt noch so ein, man kann es noch in der realen Welt verankern, genau, irgendwie. Richtig, ja.
So wie du, wenn du nachts aufwachst, zum Beispiel irgendwie eine dunkle Gestalt siehst, ne? Und dann merkst du dann irgendwie, wenn du dann näher rangehst, ah, okay, das ist ja gar keine dunkle Gestalt, das ist ja nur der Schatten von irgendeinem Gegenstand im Haus, genau. Und dann kannst du dir das rational irgendwie erklären.
Ja, genau. Ne? So, aber da stand wirklich jemand.
Genau, erstmal denkst du, da stand jemand. Aber in dem Fall stand da wirklich jemand. Genau.
In dem Fall stand da wirklich jemand.
Richtig, ja, genau.
Ja, genau. Ich dachte, du würdest jetzt darauf hinaus, dass man das nicht glauben kann, was sie sieht. Aber ich denke schon, weil ich finde, diese Erwähnung, wenn rote Augen vorkommen, ich finde, das ist so dieser dieser Punkt, also die roten Augen, die werden verbunden mit Dracula. Mhm. Ja, also das war schon im Schloss selber, wurden die roten Augen erwähnt. Und immer wenn das irgendwie vorkommt, dann sind das die roten Augen. Und dann denke ich, ja gut, da ist er vielleicht, ist er doch präsent. Vielleicht müssen wir, wir müssen vielleicht noch mal ein bisschen zurückrudern, weil vielleicht war er ja wirklich präsent, nur nicht als Dracula, als Mensch, sondern als Fledermaus.
Genau, richtig.
Das wäre die naheliegende Lesweise. Ja, okay, genau. Ja. Also,
Oder das ist irgendwie so ein bisschen auch die offensichtliche Lesweise, dass er quasi der Hund ist, der aus dem Schiff rausspringt. Ne? So. Das fand ich nämlich auch ganz spannend, wenn wir nochmal über den Zeitungsartikel sprechen, aber das können wir dann nochmal machen.
Ja.
Genau, also dass er quasi so eine Art Gestaltwandler sein könnte auch.
Was er ja ist.
Was er, ja.
Das wissen wir doch schon.
Wir wissen, dass er an der Wand lang kraxelt, aber nicht in einer anderen Form. Das wurde, glaube ich, nicht so
explizit gesagt. Und als Fledermaus haben wir ihn doch auch schon erlebt. Oder lädt sich das jetzt rein, weil man es weiß?
Das lesen wir, glaube ich, rein, weil wir es wissen.
Okay, na gut.
Ja. Also das wissen wir.
Ja, okay, dann nehme ich das nochmal zurück. Dracula ist aufgetaucht, nur nicht als Dracula, als Herr Graf von.
Genau.
Sondern als sehr wahrscheinlich als Fledermaus und als Hund von dem Schiff. Tatsächlich, ich habe mich gefragt, was das...
Eventuell.
Aber das wäre gut, das würde gut passen, ey.
Eventuell, denn dieser Zeitungsartikel, da müssen wir mal ganz kurz drüber reden. Weil,
Bevor wir das machen.
Ja?
Ich würde gerne noch auf andere Veränderungen rein,
können wir gerne
bevor wir das machen. Was noch erwähnt wird, ist, dass dieser Mr. Swales mit gebrochenem Genick auf dieser Bank gefunden wird. Das war zum Tag, wo die Beerdigung von diesem Kapitän stattfinden soll. Das wurde so in so ein oder zwei Sätzen wurde das einfach nur erzählt, dass dieser Mann dort mit gebrochenem Genick liegt und wahrscheinlich ausgerutscht ist, um sich dann da irgendwie das Genick zu brechen. Es liegt natürlich nahe, dass Mr. Swales einfach zum falschen Zeit am falschen Ort war, während sich Dracula vielleicht einfach vom Schiff geschlichen hat und dem einfach den Gar ausgemacht hat, damit er nicht gesehen wird oder verraten wird oder was auch immer. Also das ist jetzt meine Lesart. Und erstaunlich ist ja, dass Mr. Swales im vorletzten Kapitel war er ja derjenige, der diesen Aberglauben an leere Gräber, an das Schloss da oben, an die Märchen und Mythen absolut in Frage gestellt hat. Also
generell an sowas wie eine Erlösung nach dem Tod, ne? Also auch Religiosität, Christentum und so wurde sehr hinterfragt von ihm, ja.
Er hat alles, was nicht, ich nenne es jetzt mal wissenschaftlich belegbar ist, mit eigenen Augen irgendwie zu sehen, mit den Händen zu fühlen ist, hat er absolut abgelehnt. Und erstaunlich ist natürlich, dass er vermeintlich, meine Lesart, von eben so einem Wesen aus dem Aberglauben, aus den Legenden, aus den Mythen getötet wird.
Genau, ja.
Und ich glaube, und das ist so mein Anfang gewesen, als wir in der ersten Folge hatten wir Jonathan, der ein Kodak gemacht hat. Erinnerst du dich? Also ein Bild von dieser Firma Kodak und so weiter. Und da war ja so meine Herangehensweise, es prallt irgendwie die Moderne mit der Urzeit aufeinander, mit den Legenden und irgendwie sowas wie die Wissenschaft und neue Herangehensweisen müssen sich dem Aberglauben und diesen Mythen stellen. So diese Verbindung, das beides irgendwie zusammenzukriegen, ja, dass das, was in diesen Büchern steht, was in diesen Legenden steht, in den Geschichten, in den Märchen, was über Traditionen, über Jahrhunderte hinweg weitergegeben wird, wirklich stimmen kann, dass sich das dann plötzlich oder dass die reale Welt sich dem stellen muss. Mhm. Weißt du? Und ich, das ist so, dieser Tod von Mr. Swales, diesem Nichtgläubigen, nenne ich das jetzt mal, ist so beispielhaft dafür.
Ja, ich habe dem gar nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diesem Tod von Swales, also natürlich, also außer in dem Kontext, dass es auch eine rationale Erklärung dafür gäbe, ne? Also wie du schon gesagt hast, der könnte absolut ausgerutscht sein, ne?
Das ist, ne? Die wird ja sofort geliefert. Die wird ja nicht mal hinterfragt. Der ist tot, der muss ausgerutscht sein, alles klar, fertig, weiter zum nächsten.
Ganz genau, die Menschen der Welt können sich das alles relativ gut erklären. Ich weiß nicht, ob das direkt bei der Landung passiert ist, weil ich lese das so, dass diese Landung von Dracula dadurch, dass das Schiff eingefahren ist, das haben ja sehr viele Menschen beobachtet. Das wissen wir aus dem Zeitungsartikel.
Im Grunde fast ganz Whitby.
Genau, die ja alle ursprünglich einen schönen Sonnenuntergang sich angucken wollten und dann kam dieser Sturm auf und so, ne? Von daher könnte das eventuell so ein bisschen später noch passiert sein, aber die Vermutung aus unserer Sicht liegt natürlich nahe, dass er das war, ne? Dass Dracula ihn ermordet hat. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht, ob irgendwas geschrieben wurde von zwei Spuren am Hals. Ich glaube aber nicht.
Nein, ne? Ich habe vorhin nochmal gelesen, Ich habe vorhin nochmal gelesen, aber das kam nicht vor. Es war einfach nur das gebrochene Genick. Deswegen denke ich, das wirkt so, der ist da vorbei, knack, bumm und weiter geht's.
Ja,
du stehst mir im Weg.
Ja,
so,
genau.
Es wirkte gar nicht so nach Essen.
Genau, aber es ist natürlich Unheil, was auf jeden Fall mal mindestens sich häuft. Ne? Also zum einen der Tod von Mr. Swales, dann dieses Schlafwandeln von Lucy und so. Ne? Das sind diese Veränderungen, die alle mit Dracula so einherkommen. Genauso überhaupt wie dieser plötzliche Sturm, das ist ja auch etwas, was sehr unüblich für Whitby anscheinend ist, ne? Also das wurde ja beim letzten Mal schon gesagt, dass die Unwetter generell sehr unüblich sind. Dieser Sturm ist ja nochmal deutlich schlimmer, ne? Da wird ja beschrieben, wie das Schiff zunächst nochmal zurückgezogen wird und dann wieder in Richtung Whitby sozusagen geschleudert wird.
Ich stelle mir das vor, da stehen die Leute an dieser Küstenstadt oben und gucken sich den Sonnenuntergang an. Es ist strahlend blauer Himmel und dort hinten aus der Ferne, da kommt er.
Ja, genau.
Das ist nicht nur ein Schiff.
Ja.
Das ist ein Sturm, der da ankommt.
Ja.
Ja? Und der zieht so eine Wand hinter sich her von Naturereignissen.
Ja.
Weißt du, ich meine, was für ein Auftritt.
Ja, ja. Wobei es eher, glaube ich, so war, oder zumindest habe ich so gesehen, dass dieser Sturm vorher schon um Whitby herum sich gebildet hat. Also es war ja ein sehr plötzlich aufkommender Sturm. Das war auf jeden Fall der Fall. Also,
ja, es kam
die
direkt
Wolken
mit dem Schiff. Ja.
Schnell zuzogen und dann hat es geschneit, wollte ich gerade sagen.
Aber es ist ein starker Auftritt, oder?
Absolut, ja.
Hallo Leute, hier bin ich.
Und ja, ja, klar. Und dann springst du aber nur als Hund vielleicht rüber. Das ist ja vielleicht. Ja, ja, klar. Aber das ist eben auch dieses Ding, was hier umkodiert wird. Ne? Also das, ich finde, das hat so eine schöne Symbolhaftigkeit auch. Der Zustand von Lucy ist ja auch noch so ein Thema, dass sie immer bleicher wird und so. Mhm. Ne? Also dieses, dass alles schlechter wird und böser wird und dunkler wird. Aber dieses Umkodieren von so romantischen Symbolen wie Mondschein und auch Sonnenuntergang, das haben wir hier ja. Ne? Also Sonnenuntergang ist ja erstmal was Schönes. Das wird in diesem Zeitungsartikel auch sehr stark beschrieben mit unterschiedlichen Farben. Die werden ja alle aufgezählt und es ist so ein riesiges Spektakel und so. Und dann haben wir aber diesen Sturm, der stattdessen aufzieht. Und der Sonnenuntergang wird ja auch später nochmal umkodiert. Nämlich wird er ja von Lucy nochmal assoziiert, dass es aussieht wie seine roten Augen. Ne? Und, und Mina Weiß ahnt, was es ist, also weil sie hat ja die roten Augen gesehen, aber dass sozusagen der Sonnenuntergang jetzt auch so eine Umkodierung erfährt im Sinne von, das ist quasi ein Symbol für die Ankunft Draculas auch, ne? Dieses Schöne.
Ja, und damit ändert sich ja auch das Verhältnis zur Nacht.
Ja.
Also die Nacht ist ja jetzt nicht mehr, okay, alles klar, Tag ist vorbei, wir haben alles geschafft, was wir schaffen wollten, wir sind müde, legen uns hin, weil da geht es ja eigentlich los.
Hm.
Jetzt, neuerdings, sind die Nächte nicht mehr erholsam.
Genau, richtig, ja. Durch das Schlafwandeln vor allem und dann, dass Mina auch nicht pennen kann, weil sie
ja und Renfield flüchtet und spricht mit irgendwelchen Leuten, guckt Fledermäusen hinterher, Dr. Seward kann selber nicht schlafen.
Hm.
Also das irgendwie verändert sich dann so ein bisschen.
Ja,
es wirkte jetzt schon wie, der Tag ist zum Erholen da, um zu gucken, was ist jetzt hier gerade Phase. Und dann geht die Nacht los und dann schauen wir mal was. Also irgendwie kann man sich so präparieren für die Nacht und dann geht's los.
Ja, absolut.
Also, sie haben es noch nicht gerafft.
Das wissen die alle gar nicht.
Ich glaube, das kommt später noch.
Richtig.
Aber also diese Vorbereitungszeit, so wie man es aus dem Film kennt. Weißt du, so in 5 Stunden bricht die Nacht herein und dann siehst du in so einer Montage, keine Ahnung, Pfähle anspitzen, von Dusk Till Dawn zum Beispiel oder sowas. Oder alles vorbereiten und dann kommt die Nacht und dann sind sie alle bereit.
Wobei es da ja die Tür war, die erstaunlich lange hält. sozusagen, bis sie alle ready sind.
Ja,
also macht vielleicht auch die Komik dann aus.
Ja, das stimmt. Ne? Ja, aber weißt du, so diesen Vibe hat es jetzt schon und ich glaube, so ein kleiner Ausblick jetzt schon, das wird später noch mehr werden.
Naja, okay. Ja. Sind wir mal gespannt, was alles noch passiert. Wir haben ja eine Ahnung, der Name Van Helsing ist natürlich auch so ein bisschen aufgeladen mit so einer gewissen
Hier ist alles aufgeladen.
Expertise, sagen wir mal, was Vampirismus angeht. Was wir jetzt noch nicht wissen, theoretisch, aber wir noch wissen werden in Zukunft, sage ich mal, oder erfahren werden. Ich würde mal ganz kurz, weil wir jetzt gerade bei der Ankunft von Dracula waren, über die Zeitungsauszüge kurz sprechen. Und zwar haben wir hier so einen Chronisten, einen Korrespondenten, einen Journalisten sozusagen, der das alles dokumentiert und der das auf eine erstaunlich komische Art und Weise dokumentiert. Zumindest ist mir das aufgefallen. Und zwar haben wir es ja hier eigentlich nicht mit einer klassisch nüchternen Berichterstattung zu tun, ne? Weil die würde sagen, okay, wir haben hier einen Sturm.
Ja, ja.
Dann ist dieses Schiff eingefallen und dann gab es hier diesen Toten, der war da dran gefesselt sozusagen oder hat sich selbst dann anscheinend an der Steuer gefesselt, hatte noch Insignien da dran, wie ein Kreuz zum Beispiel. Ich habe vorhin mit der Polizei gesprochen, die ermitteln gerade und der Inspektor hat mir gesagt, ja, wir sind natürlich dabei herauszufinden, was da geschehen ist und weitere Infos folgen. Das ist ja nicht das, was wir hier haben, ne? Sondern wir haben hier eigentlich eine sehr krasse Passage, die eigentlich deutlich näher an einem Roman mit einer autorialen Erzählweise ist eigentlich, als an dem, was wir sonst hier hatten. Ne? Wir hatten sonst immer diese Briefe mit verschiedenen Perspektiven, wo sehr viele Gefühlszustände uns gespiegelt wurden und was so halt die letzten Male so passiert ist. Und hier haben wir teilweise richtig romantische Beschreibungen oder auch so bestimmte Beschreibungen oder Betonungen von bestimmten Aspekten, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt aber ziemlich unüblich für einen Zeitungsartikel. Also zum Beispiel das mit dem Hund. Er hat ja einen gewissen Grund, dass einem das auffällt, nämlich weil der in diesem Zeitungsartikel dreimal erwähnt wird. Das würde man in einem normalen Zeitungsartikel doch eigentlich nicht machen, oder? Also, dass man dreimal irgendwie an drei verschiedenen Stellen nochmal geschrieben hat, ja, das ist dieser schwarze Hund, der hier drüber gesprungen ist und so, ne? Und dass man das dann auch als Bild irgendwie benutzt für so eine Unheimlichkeit und so weiter, dass generell sehr viel mit Wertungen, mit Metaphern und mit Ausschmückungen hier gearbeitet wird. Also, wenn ich hier mal so eine Passage vorlesen darf. Kurz vor 10 Uhr wurde die Stille der Luft geradezu beängstigend und das Schweigen war so tief, dass man das Blöken eines Schafes oder das Bellen eines Hundes aus der Stadt herüber deutlich vernehmen konnte. Die Musikkapelle auf dem Pier mit ihren lieblichen französischen Weisen war förmlich ein Misston in der großen Harmonie der schweigenden Natur. Das ist ja metaphorisch eigentlich alles, ne? Und das würde man ja jetzt normalerweise in so einem relativ nüchternen Zeitungsartikel nicht benutzen, sage ich mal, ne? Also Stille der Luft wurde beängstigend, genau, die Musikkapelle habe ich gerade gesagt, es ist dann auch später noch die Rede von Nebelschwaden, die sich wie ein graues Leichentuch auf alles legten, das ist ja eine sehr bildliche Sprache und auf mich wirkte das so, als würde dieser Zeitungsartikel dazu benutzt werden, sich mal eine Auszeit zu nehmen von diesen Perspektiven und mal eher sowas Literarisches hier reinzubringen, ne? Also wirklich mit sprachlichen Mitteln zu arbeiten.
Endlich mal.
Nee, nicht endlich mal.
Endlich Bram Stoker endlich mal Autor sein.
Ja, so nach dem Motto. Ja. Also es ist natürlich jetzt auch ein gewisses Unwissen bei uns beiden da, was Journalismus zur damaligen Zeit bedeutet, ob sich das vielleicht gewandelt hat und damals vielleicht üblich war, dass auch so, also dass journalistische Texte auch sowas wie einen literarischen Anspruch hatten.
Ja.
Aber es wirkt aus der Sicht von jemandem, der das im Jahr 2025 liest, doch irgendwie sehr nicht journalistisch.
Ich habe zwischendurch gedacht, mein Gott, solche Leute, ich nenne sie jetzt mal solche Leute, die dann in irgendwelchen journalistischen oder, ich kenne es hauptsächlich aus Review-Texten, die Musik-Reviews schreiben oder Film-Reviews und dann abdriften in irgendwelche Blüten, die sie da reinschreiben. Ja. Das hat immer so einen Geschmack von, ach, da wollte aber jemand, konnte aber nicht. Da wollte jemand Gedichte schreiben oder Kurzgeschichten oder Romane oder wollte mal Autor werden in einem vergangenen Leben und schreibt stattdessen Musikkritiken. Und ich denke, ja, come on, sowas. Und das war so in dieser Richtung.
Ich weiß, was du meinst. Ich finde das ja gut, persönlich. Ne? Also ich finde das auch tatsächlich, wenn ich Texte lese von zum Beispiel über irgendwelche Filme oder Bücher und so weiter. Ich finde das ja gut, wenn jemand sowas macht, tatsächlich. Also ich mag ja solche Texte eigentlich sehr gerne. Aber in dem Moment hier in dem Buch hat es mich zumindest irritiert. Das hat mich nicht gestört, aber ich habe mir gedacht, nee, wir verlassen jetzt irgendwie so die journalistische Sorgfaltspflicht und die Grundlage so ein bisschen.
Ich glaube, das ist einfach ich glaube, das ist eine extra Perspektive, die Bram Stoker noch mit reinbringen wollte und gleichzeitig ist es halt auch einfach noch ein Roman. Fertig. Ja, den hat er einfach den Roman schreiben lassen und hat drüber Bericht von XY geschrieben. Ja. Weißt du, ich glaube, der hat nicht darauf geachtet.
Meinst du?
Denke ich nicht. Es ist ja mitunter schwer auseinanderzuhalten, wer was schreibt, wenn man nicht weiß, was für eine Überschrift drüber ist, finde ich. Hm. Also ob das eine Lucy schreibt oder eine Mina schreibt oder ein Dr. Seward schreibt oder irgendwer, im Grunde ist der Duktus ja ähnlich von allen.
Ja.
Weißt
Klar, aus dem Inhalt kannst du es dir dann irgendwie, ne? Also ja, eine Lucy klar, wird nicht über Ratchet
natürlich,
schreiben
aber,
und so, ne?
Aber du weißt nicht, welche Stimme du im Kopf hörst, wenn du es liest und du weißt nicht, Brief an Mina, Brief an Lucy oder ist es Jonathan, der das schreibt oder ein Seward oder wer auch immer. Weißt du, was ich meine? Hm. So grob haben die keine großartig eigene Sprache, sag ich mal, ja? Lucy flucht nicht die ganze Zeit zum Beispiel. Oder was ich meine so? Und deswegen würde ich sagen, fällt das ähnlich damit rein. So blumig, wie die ja auch manchmal sprechen. Oder das Aufschreiben, Jonathan war ja da, hat sich da ja auch gar nicht zurückgehalten bei sowas. Würde ich sagen, hat Bram den Journalisten das auch einfach machen lassen.
Wir nennen ihn jetzt Bram, weil wir haben jetzt 9 Kapitel gelesen, wir nennen ihn jetzt einfach
ja,
Bram.
Ja, wir sind
jetzt
mit dem Du.
Wir kennen ihn jetzt.
Ja, genau. Wir sind mit dem Du Bram.
The Bram,
genau. Ja. Also das ist jetzt, okay. das ist ja. meine Ansicht, ja.
ja.
Ich glaube einfach, da gibt es vielleicht heute andere, bessere Beispiele dafür, wie wenn unterschiedliche Charaktere sprechen, dann haben die einen anderen, so einen anderen Vibe mit dazu und den haben die ja hier alle nicht. Das ist alles irgendwie ähnlich.
Relativ schwer auseinanderzuhalten.
Ja, genau. So, und deswegen würde ich das sagen.
Ich meine, man erkennt es dann so ein bisschen oder würde es wahrscheinlich erkennen, wenn man hört ja gewisse Figuren nur durch andere Figuren, ne? Also, dass zum Beispiel Dr. Seward sagt, Renfield hat dann das und das gesagt, ne? Sowas wie, ich bin dein Sklave, mein Herr. Also ich weiß nicht, ob Jonathan sowas nicht sagen würde, aber aus dem Kontext können wir erstmal erahnen, dass das
okay, Renfield ja, ist, ne? Aber Renfield selber hat ja keine Tagebucheinträge, genau, die wir lesen. Und ja, dessen Gemütsverfassung ist ja ganz anders als die der Leute, deren Tagebuchsachen wir lesen. Er ist ja fern von irgendwas. Mhm. Ja? Wir lesen ja auch nicht Draculas.
Ja, ja.
Memoiren, Journal oder wie auch immer, ja. Also wir lesen das von Leuten, die irgendwie alle auf demselben Level sind. Vielleicht, der so ein bisschen aus der Reihe schwingt, da müssen wir nochmal gucken, wie das weitergeht, es wäre Van Helsing. Der hatte schon einen stark wissenschaftlichen geprägten Duktus drauf. Aber der hatte auch nur kurz.
Der hat nur ganz kurz.
Nur ganz kurz was gehabt und wurde auch dann nur durch Dr. Seward an Arthur Holmwood irgendwie beschrieben.
Genau,
also auch richtig. Nur aus der Ferne.
Ja, ja. Übrigens, über die Beschreibung können wir auch noch sprechen, weil das ist ja, also gefühlt ist das ja der geilste Typ der Welt, ne? Wenn man sich diese Beschreibung so anhört.
Ja.
Aber können wir dann vielleicht drüber reden. Ich habe da eine Passage noch. Genau, ich fand das nur spannend, dass dieser Zeitungsauszug so heraussticht irgendwie aus der ganzen Geschichte. Literarisch eben auch, dass du diese ganzen sprachlichen Mittel auf einmal hast, die irgendwie nicht so richtig reinpassen mögen, aus meiner Sicht, in einen Zeitungsartikel. Genauso übrigens wie das Logbuch der Demeter. Das ist stilistisch nämlich auch extrem interessant. Und zwar, wie dieser Zustand eigentlich des Schiffes und der Crew sich verändert durch die Augen des Kapitäns, der dieses Logbuch schreibt. Weil am Anfang hast du nur diese ganz kurzen, knappen Beschreibungen, wo wirklich nur dasteht, am 11. Juni in der Morgendämmerung, Einfahrt in den Bosporus, Revision durch türkische Zollbeamte, Bakschisch, alles in Ordnung, 4 Uhr nachmittags Weiterfahrt. Das war der 11. Juli.
Das ist, ich glaube, das ist ja cool, das ist so Teil vom Worldbuilding, würde ich sagen, wie die Logbücher so geschrieben werden.
Ja, ja.
Und ich glaube, so sehen die Logbücher aus. Mehr passiert da nicht.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Wenn die Fahrten absolut ereignislos verlaufen und es läuft alles genauso, wie es soll, dann steht sowas da drin.
Genau, richtig. Oder ganz kurz noch vielleicht so als weiteres Beispiel, 12. Juli, also direkt der nächste Tag, Dardanellen, noch mehr Zollbeamte und das Flaggschiff der Bewachungsflotte. Wieder Backschisch, Revision von oben bis unten, aber rasch erledigt, wir wollen bald fort, bei Dunkelheit in den Archipel eingelaufen. So, das sind also so ganz kurze Beschreibungen, nur was passiert ist im Prinzip die ganze Zeit. Grammatikalisch sind die auch nicht vollständig, also man merkt wirklich, wie da einfach nur jemand das Nötigste reinschreibt. Also
Staccato-Sätze.
Genau, ja, richtig, genau. Da fehlt mal ein Verb sozusagen, da fehlen die Artikel und so weiter und so fort. Ne, das ist alles sehr, sehr kurz gehalten und dann verändert sich das aber mit dem Verlauf der Geschichte sozusagen, so als ob der Kapitän quasi dieses Logbuch schon so als eigene Verarbeitung der Ereignisse benutzt, weißt du, wie so ein Tagebuch schon fast.
Ja,
also wenn ich
genau.
Ich lese mal so ein Beispiel einfach vor vom 17. Juli, am 17. Juli. Gestern kam einer der Leute, Olgaren, zu mir in die Kajüte und vertraute mir völlig verstört an, dass er meine, es befinde sich ein fremder Mann an Bord. Er erzählte mir, dass er als Wachhabender sich hinter dem Deckhäuschen vor einer Regenböe geschützt, aufgestellt und einen großen, hageren Mann gesehen habe, der keinem von der ganzen Besatzung glich. Er kam die Mannschaftsstiege herauf, ging die Decke gegen den Bug zu und verschwand. Er folgte ihm vorsichtig, doch als er an den Bug kam, fand er niemanden und die Luken waren geschlossen. Er war vor abergläubischer Furcht fast wahnsinnig. So, das geht noch weiter ein Stück, ein ganzes Stück sogar, aber man sieht ja hier, wie sich das verändert, ne? Auf einmal hast du diese emotionalen Beschreibungen, du hast detaillierte Beschreibungen auch dieser einzelnen Vorgänge, ne? Er hat da was gesucht, aber nichts gefunden. Was man auch drauf lassen kann, weißt du?
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und es wird auch immer detaillierter, immer angstvoller. Und auf einmal haben wir auch ganze Sätze. Wir haben nicht mehr diese Staccato-Sätze, die wir hatten, sondern wir haben sehr explizite Beschreibungen, teilweise gemischt mit Vermutungen, irgendwie mit Wertungen, wie der Gemütszustand von bestimmten Personen, also einem Schiffsmitglied zum Beispiel sein könnte und so weiter und so fort. Immer mehr Details und so. Und so ändert sich dann Stück für Stück eben diese... Also wir können im Prinzip durch die Art und Weise, wie das geschrieben ist, die Psychologie dieses Kapitäns erahnen, ja, dass er immer aufgeregter wird und so, ne? Das ist halt immer, das ist halt ganz spannend, wie sich das verändert dann. Durch Logbucheinträge eigentlich.
Ja, genau.
Ne?
Ja, ja.
Und auch eben mit Informationen gefüllt wird, die auch für so ein Logbuch dann nicht unerheblich sind. Also er ist dorthin gegangen, hat nichts gefunden, kann man auch rauslassen zum Beispiel. Ne?
Ja, stimmt, er hätte es auch rauslassen können. Ne? Ja. Aber dann hätten wir einfach keine spannende Geschichte auf der Demeter gehabt.
Richtig, ganz genau. Ja, aber ich finde es, also genau, also es ist auf der einen Seite für uns Leser sozusagen wird es aufbereitet, auf der anderen Seite ist es aber auch ein schöner Ausdruck eines Menschen, der psychisch immer verstörter wird mit jeder fortschreitenden Stunde, mit jedem fortschreitenden Tag eigentlich, ne?
So. Ich würde gerne mal wissen, das müsste man vielleicht mal recherchieren, ob dieses Tagebuchschreiben in dieser Form so ein Ding war. Ja, ob die Leute so viel Tagebuch geschrieben haben oder zu welchen Gelegenheiten oder wer hat denn überhaupt Tagebuch geschrieben? Haben die Kapitäne wirklich in der Form Tagebuch geschrieben oder haben das eher die Leute in der High Society gemacht, haben das die Ärzte gemacht? Ja, wie wurde das verwendet? Wurde das genauso weitergegeben? Ja, also hat man sich das gezeigt oder ist dieses... Oder war das eine andere Form von Tagebuch, wie wir es heute kennen? Nicht dieses Diddle-Ding mit abschließbarem Schloss vorne dran, weißt du? Geheimnis nur meins und so.
Ja, ja, okay. Also ich habe auch ein Tagebuch, aber ich habe kein Schloss oder so davor. Das gut. Liegt einfach nur da. Ich wusste nicht, dass es diese Dinger noch gibt mit Schloss.
Nein, ich habe jetzt übertrieben gesprochen. Aber ich sag nur, ich meine, du würdest jetzt nicht das Ding rausholen und sagen, hier, Olli, bitte, lies es. Aber
nee, das würde ich nicht machen.
Nee. Natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht, weil das ist ja im Grunde das Heiligste, was es ist. Mhm. So. Aber ich habe das Gefühl, das ist in dieser Zeit, dann, keine Ahnung, also in diesem Roman zumindest, ist es was anderes. Das wird so weitergegeben und weitergetragen und dann kriegt man, weißt du, was ich meine?
Zumindest sind uns als Leser diese Tagebucheinträge quasi in den Schoß gefallen irgendwie und wir können die so ein bisschen rekombinieren.
Inwiefern die geben die sich auch untereinander weiter.
Die Tagebucheinträge?
Natürlich, klar. Jonathan und Mina, Jonathan gibt das Tagebuch einfach an Mina weiter.
Ja gut, richtig. Also das so, hat er in dem Fall gemacht. Würde ich aber sagen, weil er irgendwie so eigene Schuldgefühle hatte, weil da drin ja auch beschrieben ist, dass er eigentlich Lust hatte, mit diesen drei Frauen auf dem Schloss zu, ne? Also er wollte sozusagen, so habe ich das zumindest gelesen, reinen Tisch machen, bevor die heiraten sozusagen.
Okay, gut. Weißt du? Ja gut, müssen wir mal gucken, wie das weiterläuft. Ja. Aber ich meine, das ist ja auch Zeit, die da drauf geht. Das schreibt sich ja nicht in 2 Minuten durch Absätze.
Weißt absolut.
Du, das ist ja mit Zeit verbunden und sagen, jetzt setze ich mich hin und um meine Gedanken zu sammeln und aufzuschreiben. Ja. So. Und deswegen würde ich gerne wissen, ist das bei denen so ein Teil des Tages gewesen, Tagesablauf gewesen oder ist das jetzt so, ist das hier völlig aus der im Grunde ein Kniff, ein Kunstkniff, um die Geschichte so laufen zu lassen.
Ja, also ich weiß nicht, inwiefern Epistolarroman heißt ja das Genre dementsprechend.
Ja?
Ja, genau, also Briefroman, genau. Also das, ich weiß nicht, ob das...
Epistolarroman.
Ich weiß nicht, ob das genauso aus dem lateinischen Epistolarbrief und so.
Okay, ja gut, sicherlich. Ich glaube dir das. Du musstest mit dem genügenden Selbstbewusstsein vortragen, dann glaube ich dir das.
Ja, genau, richtig.
Ja.
Ja. Und also ich weiß nicht, inwiefern das so ein damals so ein weit verbreitetes Genre dann im Endeffekt war. Oder Genre ist ja kein Genre, sondern eher so eine Erzählform eigentlich, ne? Aber ich weiß, dass das auf jeden Fall ein Begriff ist, der genutzt wird, weil es das öfter gibt. Wie gesagt, wie es damals...
Okay, du meinst aber als Form von einem Roman.
Ja.
Ja, ich meine jetzt aber wirklich als...
Inwiefern Menschen Tagebücher geschrieben haben.
Wirklich in der Form und in der Intensität ihre Tagebücher geschrieben haben. Das würde mich wirklich mal interessieren.
Das ist eine gute Frage. Also zumindest ist es ja... verwendet er das ja mit einer Selbstverständlichkeit hier, sage ich mal, dass es nicht fremd wirkt auf andere Menschen sozusagen, ne? Also Tagebuchschreiben generell so, ne? Was fremd wirkt, ist dann natürlich die Art und Weise, wie die Sachen geschrieben sind teilweise, ne? Also beziehungsweise wie bestimmte Medien genutzt werden, wie zum Beispiel ein Zeitungsartikel, der hier sehr, also für mich zumindest sehr komisch wirkt, oder dass ein Logbuch ja eigentlich eher dazu verwendet wird, solche Einträge zu machen wie die ersten zwei, die ich vorgelesen hatte, nicht diese detaillierten Beschreibungen, die wir unten hatten. Das würde ich mal vermuten jetzt einfach, ne, ohne es zu wissen
an
der Stelle, ne.
Ja.
Das könnte irritieren dann auf jeden Fall. Das macht aber dann wiederum die literarische Form aus, um Auffälligkeiten zu projizieren, sodass wir interpretieren können und so
okay,
weiter.
Okay, gut. Na? Ja, es ist alles, am Ende ist alles der Geschichte untergeordnet. Genau. Das darf man nicht vergessen. Ja. Das sind jetzt wirklich keine echten Briefe, die ja, jetzt ja, irgendwie ja. wild gesammelt worden
ja,
sind.
Ja,
ne?
ja, ja, klar.
Und
ja.
selbst hier drinne, am Anfang stand ja, es stand irgendwas drinne. Warte, ich, jetzt gucke ich nochmal nach, bevor ich jetzt irgendeinen Blödsinn erzähle. Aber um meinen Punkt klar zu machen. Mhm. Hier steht, als Vorwort steht, wie diese Blätter entstanden sind, ergibt sich aus deren Lektüre, also den, das, was sie so erzählen. Alles Überflüssige ist ausgelassen worden, sodass sie, unabhängig von dem Glauben oder Nichtglauben späterer Geschlechter, als einfache historische Tatsachen dastehen. Also, das ist ja schon redigiert worden. Ja, also das ist ja im Grunde, ist das ja quasi so eine Vorwegnahme von wegen, ja, es ist jetzt alles genau. nicht ganz so real.
Wir und sollen das behandeln wie historische Quellen eigentlich.
Ja, ne? ja, ja. na klar, behandeln ja. wir das wie historische Quellen. Genau. Das macht im Grunde jetzt schon diesen Realitätsanspruch auf, bevor ja, genau. der erste Satz geschrieben wurde.
Genau.
Aber gleichzeitig ist es halt Richtig. Immer noch der Roman.
Genau, ja? es ist immer noch eine Gothic-Horror-Geschichte.
Richtig.
Genau. So. Ja. Aber genau diese Ansammlung.
Von einer Person geschrieben.
Ja, ja, genau, richtig. Von Bram geschrieben. Genau. Ja. Genau, aber zugleich ist es ja so, dass sozusagen erst das Zusammenkommen all dieser unterschiedlichen Briefe sozusagen erst uns überhaupt diese Möglichkeit gibt, über die Perspektiven der einzelnen Figuren hinauszugucken, ja? Also diesen Punkt
ja,
zu haben,
absolut.
Dass wir ja. wissen, wahrscheinlich hat das was mit Dracula zu tun. Mina und Lucy haben ja noch nichts von Dracula gehört.
Nein,
ne?
wir wissen immer mehr als die Einzelnen genau. in dieser Geschichte.
Genau,
ja?
richtig.
Also Dr. Seward weiß einen Teil.
Genau.
Mina und Lucy erleben einen anderen Teil. Renfield irgendwo, Jonathan irgendwo und nur wir als Leser haben den Blick von oben drauf.
Genau, richtig. Wir wissen, wer gemeint ist, wenn Renfield von Herr spricht. Das ist eben, ja. ne, also dass es kein religiöser Anflug ist, wie einer der Wärter das sagt, dass er auf einmal zum Glauben eventuell gekommen ist, sondern wir wissen, mit Herr ist wahrscheinlich dieser Typ gemeint.
Wissen wir das?
Eigentlich, ich wollte es gerade sagen, eigentlich nicht. Eigentlich wissen wir nur, weil wir den Kontext haben.
Das ist nämlich sehr, sehr schwierig. Wissen wir, also um meine Frage jetzt zu Ende zu stellen, wissen wir das,
ja.
weil wir die Geschichte von Dracula und Renfield kennen? Ja, oder ja. wissen wir es, weil wir es aus dem Kontext ableiten können, der uns gegeben wird? Und im Grunde ist das, was passiert ist, ausschließlich Kontext.
Ja, wir wissen zumindest eine Sache, dass Renfield ja zu dieser Kapelle geht, die sich direkt neben der Anstalt befindet.
Und wir wissen, dass das neue Anwesen von Dracula ist.
Genau, also theoretisch wissen wir ja nicht mal das. Also wir wissen, dass die, ne, also wir haben ja immer noch eigentlich keine Beziehung zwischen Dracula und Schiff sogar, das ist ja was wir uns erahnen. Also wir wissen ja nicht, dass wirklich Dracula auf diesem Schiff ist. Ne?
Aber doch, das haben wir. Wir haben nur nicht den Satz, Dracula ist auf dem Schiff.
Richtig.
Was wir haben ist, Dracula ist in Kisten mit Erde. Die Kisten
ja,
mit Erde wurden
stimmt.
weggepackt.
Das ist recht,
ja. Es wurden Kisten mit Erde auf der Demeter gefunden. Ja.
Mhm.
Und wir wissen, dass Draculas Anwesen nahe der Heilanstalt von Dr. Seward ist.
Hast du vollkommen recht.
Das wissen wir aus dem Gespräch von Jonathan mit Dracula dort vor Ort. Auf dem Plan war ja das anders noch mit
ja,
aufgezeichnet.
Ja, genau, richtig, ja.
Also diese Sachen haben wir, die brauchen wir nur miteinander verbinden.
Genau.
Und dann
genau.
könnten wir das
genau,
ableiten.
Genau, aber die Verbindung macht's, ne? Also,
ja, richtig, genau richtig.
Weil wenn du jetzt hörst, dass Renfield zu einer Kapelle geht und dort sich an die Tür presst, dann könntest du diesen religiösen Gottesbezug ja auch herstellen, wie der Wärter ihn macht, ne? Also, ja, der hat zu Gott gefunden und geht jetzt an eine Kapelle, ne? An ein Gotteshaus
ja,
sozusagen.
Ja, genau.
Wir wissen aber, okay, das ist das Haus von Dracula. Aus einem anderen Kontext wissen wir das sozusagen. Von
ja.
den Briefen, die wir schon gelesen haben und Tagebucheinträgen und so weiter. Und schon können wir ahnen, wahrscheinlich ist mit der
Meister.
Liebe Herr Dracula gemeint.
Ja, auf jeden genau. Fall. Und der ist da offensichtlich eingezogen.
Genau.
Und auch das wissen wir, weil wir den Brief von diesem Spediteur haben.
Genau, richtig.
Der
genau,
gesagt hat, die Fracht
aus
von der Demeter und
genau,
so weiter
das,
ist
das
da
hier doch hingebracht.
Genau, richtig.
Ganz genau.
Das weiß aber Mina nicht.
Mina
das weiß aber Renfield und Dr. Seward auch nicht.
Genau, richtig, ja. Und das ist so das Spannende. Also, dass wir sozusagen diesen Blick von oben eigentlich drauf haben oder zumindest glauben, dass wir ihn haben, ne? Weil es gibt immer noch so ein paar, also wir haben es natürlich immer noch mit sehr subjektiven Perspektiven zu tun. Das heißt, wir, ne, also wir haben sozusagen, wir haben jetzt keinen auktorialen Erzähler sozusagen, der uns direkt sagen kann, okay, der hier vom Schiff gesprungen ist, das ist Dracula, sondern wir können uns sozusagen erschließen aus dem Kontext oder das zumindest versuchen, dass er das ist, der dort runtergesprungen ist, in der Gestalt eines Hundes.
Ja, weißt du? Gut, okay, also weißt du? Faktisch haben wir keinen auktorialen Erzähler, das stimmt schon.
Genau.
Aber auch auktoriale Erzähler sind nicht dafür da, um die Tatsachen auf dem Tablett zu servieren. Richtig. Das wäre sehr, also das wäre künstlerisch recht schwach.
Stimmt. Ja, stimmt.
Es gibt auch auktoriale Erzähler, die das eben clever machen, ja. Was wir hier haben, ist ein versteckter auktorialer Erzähler, finde ich. Versteckter auktorialer Erzähler hinter diesen ganzen Leuten. Mina, Lucy, Jonathan, der Dings. Am Ende ist es irgendwie...
Beziehungsweise wir sind es ja eigentlich dann dadurch, ne? Nicht die Erzähler, aber die, die sich das zusammensetzen, ne?
Also, nein, pass auf, ich glaube, ich erzähle einfach völlig einen Quatsch gerade. Ja?
Also wir haben auf jeden Fall keinen auktorialen Erzähler. Du willst aber sagen, dass wir dann doch so viele Informationen und Indizien zusammenbekommen, dass wir so viel wissen wie ein auktorialer Erzähler.
Ja, dass die so unmöglich viel Zeug in ihr Tagebuch reinschreiben, dass es zum auktorialen Erzähler wird.
Genau.
Also das will ich jetzt.
Also im Prinzip arbeiten wir ja im Prinzip wie so ein bisschen, wenn wir jetzt diese Menge an Quellen vor uns haben, arbeiten wir ja im Prinzip so ein bisschen wie Anwälte oder wie Polizisten, sage ich mal, die in einem Mordfall ermitteln und so weiter, ne? Das heißt, wir haben ja im Prinzip, wenn du einen Mörder suchst, ne? Ich bin jetzt kein Polizist.
Ich bin gespannt, wo das hinaufläuft. Ja, erzähl mal weiter.
Ich bin jetzt kein Polizist, aber du hast ja im Prinzip nie eine übergeordnete Macht, die dir sagt, ja, das ist der Mörder, sondern es ist ja immer ein Zusammensuchen von verschiedenen Indizien, von Beweisführungsmitteln, die zusammengefügt werden, sodass sich dann ein gesamtes Bild ergibt sozusagen. Und das ist ja genau das, was wir hier haben im Prinzip. Ne?
Begrenzt.
Begrenzt.
Weil es ist ja im Grunde das Überflüssige schon rausgelassen. Was meinst du, was hier los wäre, wenn wir alle Tagebucheinträge lesen würden, die nichts mit Dracula und deren Ereignisse zu tun
haben. Das stimmt.
Da müsstest du aber auch erstmal zurechtkommen und damit klar werden. Ja. Also, weißt du, was ich meine?
Ja.
Das Einzige, was hier stattfindet, ist eine mehr oder weniger chronologische Sortierung.
Mehr oder weniger, ja.
Mehr oder weniger. Manchmal springt es nach vorne, manchmal nach hinten, aber im Grunde läuft das alles irgendwie zu einem Zeitpunkt ab. Weißt du? Mhm. Wenn Mina am 26. irgendwas was macht, kommt dann irgendwann später Dr. Seward, der am 26. und 27. was macht. Mhm. Später ist da Lucy dran, die am 27. und 28. was macht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber im Grunde bewegen die sich alle in derselben Geschwindigkeit fort.
Genau, ja. Und trotzdem können wir diesen Quellen nur bis zu einem gewissen Grad immer glauben, beziehungsweise müssen oftmals vielleicht auch warten, bis wir eine nächste Quelle bekommen, sozusagen, die uns dann wiederum eröffnet oder sozusagen Einblicke über den Kontext gibt. Ich gebe mal ein Beispiel, was mir aufgefallen ist.
Ja. Ich gebe dir nebenbei mal meinen Stecker hier rüber, bitteschön. Nee,
gib's drunter durch, vielleicht.
Einfach. Nee, mach einfach, das ist am einfachsten, glaub mir.
Wir stecken hier gerade den Strom an, das müsst ihr jetzt einfach aushalten, sage ich mal, während ich mich...
Ja, weil wir einfach nicht gut vorbereitet sind.
Ach, das ist ja alles, das kennen die Leute nicht anders.
Ach, Gott sei Dank. Ich muss jetzt mal ganz kurz, bevor es jetzt weitergeht, ich habe die ganze Zeit schon auf die Akkuanzeige geschielt und gehofft, dass irgendwann ein Break kommt.
Ja, sonst hat man nochmal angefangen.
Damit ich dir sagen kann, bitte lass uns den Stecker nochmal einstecken.
Ja.
Gut, also. Nee,
genau, ein Beispiel, nur um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, und zwar von Lucy. Wir haben ja einen Brief von Lucy an Mina. Auch. Also wir haben einen Tagebucheintrag von ihr und wir haben einen Brief.
Ja.
So, und in dem Brief an Mina schreibt sie, dass es ihr schon sehr viel besser geht sozusagen und dass das Schlafwandeln aufgehört hat.
Ja.
Wir bekommen jetzt im weiteren Verlauf der Geschichte keinen weiteren Hinweis erstmal darauf, dass sie schlafwandelt, aber wir bekommen einen Hinweis darauf, dass sie vor ihrer eigenen Mutter sozusagen eine Maskerade aufsetzt, dass sie so tut, als ginge es ihr besonders gut. Das ist in dem Moment, in dem sie mit Van Helsing sozusagen dann im Haus ist und dann geht sie in einen anderen Raum mit Van Helsing.
Und dann bricht's ein.
Und dann bricht's ein und er sieht dann erst, oder Sewer ist, glaube ich, auch mit dabei, sehen dann erst, wie schlecht es ihr eigentlich geht. Ne? Das heißt, wir haben so diese Informationen. Vielleicht hat Lucy diese Information an Mina auch nur weitergegeben oder diese vermeintliche Information, um sie so ein bisschen zu beruhigen, um ihr zu sagen, dass es ihr wieder besser geht. Ne? Das heißt, wir haben so eine kleine, wir haben zumindest die Möglichkeit, dass sie gelogen hat in dem Moment, um einfach Mina so ein bisschen zu beruhigen.
Aber wir wissen, dass Lucy zusammenbricht aus dem Bericht von Van Helsing, ne?
Aus dem Bericht von Sewers, in dem beschrieben wird, wie Van Helsing sie untersucht, beziehungsweise er...
Stimmt, aber es war nicht von Lucy selber.
Genau, richtig, ja.
Ja, okay.
Genau, richtig, von Lucy selber erfahren wir das nicht.
Das meine ich nicht, genau.
Genau, aber Lucy sagt sozusagen, Mina, mir geht's gut. Während wir durch die Brille von Dr. Seward erfahren,
dass es nicht so ist. Dass im Grunde die Maskerade zu Mina genau die gleiche ist wie zu ihrer Mutter.
Genau. Ich finde, der Name Seward lädt sehr dazu ein, ihn immer wieder falsch auszusprechen. Ich habe jetzt Sewers gesagt.
Ich habe es gemerkt. Ich habe nichts gesagt.
Ich glaube, es gibt auch irgendeine Filmversion, in der er Sievers heißt. Das, ne? Aber Seward ist der richtige.
Die haben am Ende gemerkt, dass der Name falsch ist. Und dann gesagt, ach komm, ist auch egal.
Genau, ja.
Weiß sowieso keiner.
Und das ist so ein Beispiel dafür, dass wir im Prinzip nicht immer unbedingt dem trauen müssen, was in diesen Briefen erstmal schwarz auf weiß steht. Ne?
Genau, ja. Ne? Wir sind auf jeden Fall angewiesen, dass, und das kommt ja häufiger vor, wir haben eine Situation, die stattfindet, die Untersuchung von Lucy jetzt meinetwegen, die dann aus unterschiedlichen Perspektiven beschrieben wird. Deswegen, weißt du?
Genau.
Ähnlich ist es ja mit Jonathan zum Beispiel.
Ja.
Wenn der in Budapest ist. Und dann kriegen wir den Brief von der Krankenschwester und dann kriegen wir noch den Brief von Mina und dann das, was er zu Mina sagt. Ja, so, also. Mhm. Und dann wissen wir ja auch noch, was Jonathan vorher passiert ist, weil wir Jonathans Tagebuch kennen.
Ja.
Ja, das heißt, wir haben drei verschiedene Perspektiven zu einer Situation und so ähnlich ist es ja auch mit Lucy, wenn sie stattfindet. Genau. Das heißt, wenn irgendwas Neues auftaucht, dann braucht es immer noch, dann braucht man noch so ein paar, ich sag mal, Tagebucheinträge, damit wir irgendwie sowas wie ein Bild haben.
Ja, ja, genau. Ja? Ja, also die Fremdbeobachtung durch andere Menschen sozusagen.
Ergibt dann von das Gesamtbild.
Genau, weil wir natürlich auch, wie das hatte ich zu Beginn schon mal gesagt, psychologische Figuren haben, die eine Psyche haben, die auch belastet sein kann. Ne? Durch eben so Sachen wie Schlafmangel, durch eine sterbende Mutter beispielsweise oder eine Mutter, die im Sterben liegt, wobei das ja nur Mina weiß. So, also das hat die Mutter ja nur Mina anvertraut, dass es nicht mehr so lange ist mit ihrem Leben.
Und, also ganz ehrlich, da müssen wir gleich nochmal.
Nur um das mal ganz kurz zu Ende zu bringen.
Ja.
Genau, dass bei Mina der Geliebte fehlt und sie seit Ewigkeit nichts von ihm gehört hat und so weiter. Ne? Das heißt, die Figuren sind sehr stark belastet und das wird ja auch an einer Stelle sehr stark oder wird an einer Stelle ausgesprochen, dass Mina erahnt, dass Lucy demnächst wieder schlecht schlafen wird durch die ganzen Ereignisse, die passiert sind. Ne? Der Schlafmangel, die Geschehnisse rund um das Schiff und die Beerdigung des Kapitäns, dass sie das mitnimmt und dass sie deswegen wieder schlecht schlafen wird und wahrscheinlich wieder, ne? Das heißt, wir können nicht alles vielleicht direkt, also wir führen wahrscheinlich alles direkt auf Dracula zurück, weil wir es besser wissen durch den Kontext, aber genau das, die Figuren können das immer noch so in der realen Welt ohne diese überirdischen Kräfte sich erklären irgendwie. Und das macht so dieses Fiese auch aus, ne? Dass wir auch dazu neigen natürlich, nicht an übernatürliche Kräfte erstmal zu glauben. Oder, ne, also wir als aufgeklärte Menschen im Jahr 2025 wissen das irgendwann, aber die Menschen selber, bei denen ist das ja auch so, dass sie jetzt nicht daran glauben, das war ein Vampir, sondern erstmal denken, ja, okay, sie ist krank und ne, diese beiden Bissspuren, na, keine Ahnung, wo die herkommen.
Ja, aber ich finde, es erinnert so an diese Lovecraft-Geschichten. Da wird ja im Grunde auch versucht, irgendwie mit dem begrenzten menschlichen Verstand das zu erklären, was da irgendwie da ist, ja, und immer auf irgendwelche Realitäten, auf die eigene Realität zurückzuführen. Das, also dem hält das ja gar nicht stand. Ja, und das Thema ist ja, dass dann der Verstand zerbricht, weil das, was dahinter liegt, viel zu groß ist.
Ja.
Und das deutet sich ja hier im Grunde ähnlich an.
Absolut.
Weil wir haben es ja nicht mit einem Menschen zu tun.
Ja, das Thema hatten wir auch schon bei Friedhof der Kuscheltiere, dass sich die Figuren ganz, ganz lange erklärt haben oder versucht zu erklären, dass das irgendwie irdisch ist, dass das vielleicht, die Katze hat es vielleicht doch überlebt, vielleicht wurde sie ja gar nicht angefahren und so, ne? Und bis sich dann diese Verhaltensauffälligkeiten gezeigt haben und so weiter und man immer mehr, bis dann das Kind letztendlich wirklich vor ihm stand. Tatsächlich wieder.
Ja, genau.
Bis dahin war das ja alles so ein bisschen.
Ja, ist ja natürlich dann die Frage, ne, was, also wie weit geht es dann hier, ne? Weil gerade wenn du jetzt nur mit Ärzten zu tun hast, ja, denn so als vielleicht aufgeklärte, pseudo-aufgeklärte Menschen hier, die würden sich wahrscheinlich eher als aufgeklärt bezeichnen oder als moderne Menschen. Hm. Wann schwankt das? Wann akzeptieren Sie, dass es jetzt mit Übernatürlichem zu tun hat? Wann Sie es mit Übernatürlichem zu tun haben? Mein Gott.
Ach so, wann
und wann reagieren Sie entsprechend darauf?
Ja.
Ja?
Ja,
ja. Also wir können nicht auf eine Legende oder auf einen Mythos mit Formeln werfen.
Ja.
Sage ich jetzt mal. Ja.
Als Leute, die die Geschichte irgendwie schon kennen durch andere Medien, erahne ich, wie das kommt tatsächlich. Aber dazu sage ich jetzt erstmal
nicht. Es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen.
Ah, weiß ich gar nicht. Ist richtig. Aber werden wir dann sehen.
Ja, okay. Wo wir jetzt gerade waren, ich würde gerne nochmal über Mina, Lucy und die Mutter reden. Hm. Also Lucys Mutter habe ich ja jetzt noch nicht verstanden. Die kam mir direkt noch nicht vor. Hm. Die war vielleicht als Anstandsdame dabei, als es um die Bewerber ging. Weil Lucy hat ja im Vorfeld irgendwie diese ganzen Bewerber gehabt, die untereinander auch noch befreundet sind und das irgendwie als Kameradschaftssport irgendwie gesehen haben. Ja. Und jetzt kommt immer mehr raus, dass die im Grunde gar nicht stabil ist, vielleicht.
Naja, sie hat nicht mehr lang zu leben.
Ja, das sagt sie.
Das hat sie Mina gesagt.
Das sagt die Mutter selber.
Ja.
Ich lebe nicht mehr lange wegen meinem Herzleiden. Mhm. Und dann denke ich, also hä? Also als wäre das so eine, als hätte sie so eine Sanduhr in der Hand.
Ach so.
Die dann so runterläuft, ja. Oder ist, ich habe die ganze Zeit so gesehen, als die nimmt sie mal jetzt ganz schön raus. Weißt du, so eine, na, so die so.
Na, an einer Stelle ist sie tatsächlich präsent, weiß ich noch. Also es gab, sie hat mal jemanden eingeladen zum Suppen oder Suppe essen, heißt das Soupé. Wahrscheinlich. Soupé, genau. Ja. Und das fanden Mina und Lucy nicht schön, weil sie schlafen wollten einfach. Ne? Und dann mit dem Sandmann gekämpft haben, so wurde es da umschrieben und so.
Ja,
ne?
Ja.
Aber so, sonst kommt die gar nicht so stark vor, ja.
Ja,
so.
Aber guck mal, wer ist denn für Lucy da? Da haben wir Mina. Mina als die Mutter, die eigentlich neben Lucy im Bett schlafen müsste und sagen müsste, pass mal auf, Fräulein, du bleibst jetzt mal liegen und ich schließe das jetzt mal ab.
Ja.
Stattdessen ist die Mutter irgendwo da und macht, mein Herz leiden, ich kann ja nicht mehr. Aber, weißt du, ich meine, also irgendwie so richtig kaufe ich der Mutter das nicht ab.
Ja gut, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man vielleicht die Diagnose seines bevorstehenden Todes bekommt, ob man dann noch so...
Ich weiß es, ich nehme der das nicht ab.
Die wird das ganz übel so schildern. So, steckt unter Eiderdecke.
Aber faul.
Steckt unter Eiderdecke mit Dracula.
Dracula. Das ist Dracula.
Das ist auch eine Vampirin.
Ja, nein, ich, nein, aber irgendwie ist es, zumindest gibt es die Möglichkeit für Mina, sich um Lucy zu sorgen.
Ja.
Es ergibt ja keinen Grund, wenn die Mutter bei Lucy im Bett liegt, dass sich Mina noch mit dazulegt und das mit erlebt. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Roman-Ding. Also ein Roman ist ja nur geil, wenn was stattfindet. Und Lucy, also Mina kann das ja nur beschreiben, wenn was stattfindet, während sie dabei ist. Ja, also hauptsächlich zumindest, wenn es mal spannend wird. Weil gerade diese Momente haben das so spannend gemacht. Das war keine Erzählung von demjenigen über denjenigen, von einem Ereignis aus der Vergangenheit, sondern als Lucy zum Friedhof gegangen ist, war das ja die Nacht noch.
Ja, ja.
Das war ja so unmittelbar irgendwie.
Genau. Das ist ja im Prinzip eine ganz große Anzahl, oder nicht Anzahl, sondern ein ganz großes Konglomerat aus Zustandsbeschreibungen, was wir hier gelesen haben. Ne? Wir haben ja im Großen und Ganzen relativ wenig Handlungen jetzt erlebt in diesen drei Kapiteln, oder? Also eigentlich ist es ja relativ viel, okay, Lucy geht schlafwandeln, es geht ihr schlecht, jetzt geht es ihr besser, dann ist sie wieder besser geworden und so weiter und so fort. Ne? Im Prinzip ist das ja eine große Aneinanderreihung von solchen Erzählungen. Und diese einzelnen Momente gab es zwischendrin mal, wo wir wirklich mal diesen Weg hatten zum Friedhof mit dieser schwarzen Figur, wo mal wirklich so ein Horrorgefühl aufkam.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Und man dachte, okay, was passiert jetzt, wenn Mina dahin geht? Gibt es eine Konfrontation oder ist dieses Monster oder Wesen dann weg? Oder was passiert da so richtig und was sind vielleicht die Konsequenzen daraus, dass dieses Wesen bei Lucy war, ne? Ja, bis in den Hals. Dann
und wir haben halt so diese kleinen Erinnerungen noch, wie Dracula aus dem Schloss rausklettert.
Ja, genau.
Ja, so ein bisschen. Ja. Ah,
und haben die Assoziation, das
ist genau,
ein Wesen.
Ja, genau, da ist er jetzt.
Genau, irgendwas Unmenschliches. Ne? Generell diese Assoziation, etwas Unmenschliches ist dann.
Ja, und wir wissen ja auch, dass der sich im Mond auflösen kann. Deswegen hat das dieses Mondlicht, was er dann war und beschienen hat, hat es ja was nicht nur die Bedeutung gehabt, Lucy wird angestrahlt, sondern der Meister ist jetzt hier noch irgendwo
genau.
Und verflüchtet sich jetzt gerade.
Ja, genau. Es ist nichts mehr sicher so richtig, ne? Vor allem, wenn es nachts ist.
Ja, genau. Es ist nichts sicher.
Also auch diese Umkehrung des romantischen Mondscheins in Angst und Schrecken, in etwas Furchtbares, genau, ja. Ja, aber zu der Mutter, also ich habe das jetzt nicht so irritierend wahrgenommen.
Okay.
Gesagt. Ich meine, es macht natürlich Sinn, was du sagst, ne? Es ergibt Sinn, dass sie sich um ihre Tochter nicht wirklich kümmert. Ich weiß nicht, inwiefern man dafür Verständnis aufbringen kann, wenn man kurz vorm Tod irgendwie ist. Ich weiß nicht, ich war in der Situation nicht.
Ich war noch nicht in dieser Situation.
Ich werde auf jeden Fall einmal reinkommen.
Ich habe so den Eindruck, dass der das nicht ab.
Ja, okay. Ja.
Es kann natürlich sein, dass im nächsten Kapitel ist denn ihre Mutter gestorben.
Aber ja, genau.
Das ist ganz ärgerlich.
Da zerschlägt sich die Theorie, dass sie...
Sofort. Sollen wir im nächsten Satz reingucken? Dem Tod von Lucys Mutter.
Aber hatte ich jetzt nicht so schwierig wahrgenommen, tatsächlich.
Okay, na gut.
Aber vielleicht irre ich mich noch.
Ja. Ja, jedenfalls geht es mit Lucys Verfassung auf und ab und mal wieder gut und ist mal wieder nicht gut.
Ja.
Also genauso Wenig wie die das zuordnen können, kann ich das zuordnen. Ich habe keine Ahnung, an was das geknüpft ist. Die hängt zwar da am Fenster rum und lässt sich wahrscheinlich immer mal saugen, weil diese Male, die werden ja immer irgendwie größer und hat das auf jeden Fall mit dieser Fledermaus zu tun, aber so richtig so eine Ablesbarkeit von, jetzt war die Fledermaus da, dann geht es ihr schlechter oder dann geht es ihr besser oder wenn es Tag ist, geht es ihr besser oder schlechter. Sehe ich gerade jetzt noch nicht.
Was da zumindest reinkommt, und das ist jetzt wieder was ich aus der Perspektive von jemandem reinlese, der sich mit Vampirgeschichten bis zu einem gewissen Grad auskennt, ist, dass es ja auch sowas wie eine Persönlichkeitsveränderung gibt, wenn man Vampir wird, ne? Also, dass man, keine Ahnung, irgendwie boshaft wird oder so dämonisch in einer gewissen Weise, ne? Und
gibt es das bei Lucy?
Eigentlich nicht. Bei Lucy gibt es das nicht. Vielleicht kommt das noch. Aber was es auf jeden Fall gibt, was mich irritiert hat, war, dass Mina sie einmal gesehen hat, wie sie am Fenster war, von außen. Dann ist sie hochgegangen und dann hat sich Lucy reingelegt ins Bett. Mhm. So als ob sie irgendwie geahnt hat, okay, jetzt kommt Mina, jetzt muss ich aber wieder ins Bett, weißt du?
Das war der Moment, wo Mina die Fledermaus halt wegfliegen sehen.
Genau, richtig, ja. Und das war eben dieser Moment, wo ich mich gefragt habe, okay, inwiefern ist da in Lucy inzwischen etwas drin, was irgendwie auch verbergen möchte, dass sie vielleicht nicht nur schlafwandelt, sondern dass da noch etwas mehr dahinter steckt. Weißt du? Also so etwas, was Lucy tatsächlich lenkt oder was zeitweise schon die Kontrolle über ihren Körper inne hat sozusagen.
Weißt da wird du? Es was geben, weil nicht umsonst wird sie nachts das Fenster aufmachen.
Ja, genau.
Oder am Fenster sitzen.
Richtig.
Oder aus einem geschlossenen Zimmer rausgehen oder irgend sowas.
Genau, richtig.
Also irgendwas ist ja da, was sie dann so lenkt.
Ja, und das ist ja dieser Schritt von Schlafwandeln, was sie als Kind schon mal gemacht hat, was man rational erklären kann, hin zu etwas, was wieder übernatürlich ist, wo so eine Mischform reinkommt auf einmal, ne? Was sich dann nicht mehr mit den Mitteln der Wissenschaft sozusagen rational darlegen lässt. So.
Okay.
Das fand ich zumindest ganz spannend, in Bezug auf Lucy.
Ja.
Ja.
Ich habe noch ein bisschen was Einzelnes.
Ja.
Hast du noch was?
Eigentlich haben wir die Punkte, die ich später noch bringen wollte, dieses Suspense-Thema schon abgehandelt. Also das hat man ja im Prinzip schon gesagt, ne? Also dass wir mehr wissen als die Figuren und dass sich das durch diesen Kontext und so weiter, den wir bekommen, besser uns erschließt als den Figuren selber, die ja nur ihre subjektiven Eindrücke haben. Das war mein richtig großer letzter Punkt.
Okay, super. Dann haben wir den im Vorbeigehen mitgenommen.
Aber da haben wir nicht so viel Zusätzliches jetzt zu sagen. Oder ich zumindest nicht.
Okay.
Also von daher mach ruhig.
Also ich habe nochmal Renfields Verhalten. Auf der einen Seite gibt es ja diesen, das ändert sich ja. Das ändert sich ja zum Schluss zu Kapitel 9. Jetzt muss ich mal ein bisschen blättern. Das ist mein schönes Geräusch. Und zwar fängt das an, dass er vor dieser Kapelle steht. Und ich würde gerne vorlesen, was der gesagt hat. Ich bin zu eurem Befehl, Herr. Ich bin euer Sklave und ihr werdet mich belohnen, denn ich werde treu sein. Ich habe euch verehrt seit langem und aus der Ferne. Nun ihr nahe seid, erwarte ich eure Befehle. Ich glaube manchmal, hier fehlen manchmal Wörter. In dieser Ausgabe.
Ich glaube, das hat was mit der Sprache der Zeit zu tun.
Guck mal bitte nach bei dir, ob das da mit drin ist.
Lies mal weiter und sag mir mal die Seite und dann.
Bei mir ist 136.
136.
Nun ihr nahe seid, erwarte ich eure Befehle und ihr werdet mich nicht übergehen. Nicht wahr, Herr, teurer Meister, wenn ihr gute Dinge verteilt? Also offensichtlich freut sich Renfield über das, was da später auf ihn zukommt und hat in Vorbereitung dessen schon seine Fliegen gefangen, damit Spinnen gefangen und damit Sperlinge, Sperber, ich weiß es nicht mehr, kleine Meisen oder so. Mhm. Und später gegen Ende ist irgendwas passiert, dass er dann sagt, ich will jetzt keine Fliegen mehr fangen. Ich habe jetzt den Plundersatz, ist Schluss, ich brauche jetzt hier nichts mehr. Mhm. Und dass er davon irgendwie ablässt und irgendwas ist passiert, dass er jetzt sagt, gut, der ist jetzt weg.
Ja.
Der ist jetzt, irgendwie ist er weg. Mhm. So, und da müssen wir mal gucken, worauf das noch hinausläuft. Das kann ich mir gerade noch nicht so erklären. Nee,
da fehlen uns auch Informationen, was zwischen Dracula und ihm abgeht tatsächlich. Ne? Also zwischen seinem Herrn.
Richtig. So. Ja, so richtig. Sozusagen. Und da gibt es nämlich keine.
Ja, genau.
Das bleibt nämlich verschlossen. Das ist nur das bisschen, was Dr. Seward da irgendwie beobachtet hat, als Renfield mit der Kapelle gesprochen hat. Mehr wissen wir ja nicht.
Genau, richtig. Also diese wahnsinnige Sprache haben wir natürlich hier, ne? Also diese kryptischen Formeln, ne? Ich bin euer Sklave.
Genau.
So, ne? Gebietet über mich. Ich habe mir aufgeschrieben, dass er relativ stark, also er selber nimmt keine Tiere mehr, aber er wird, oder isst keine Fliegen mehr oder sowas, aber er wird selbst ziemlich stark behandelt wie ein Tier. Das ist mir so aufgefallen, mit dem Experimente gemacht werden sozusagen. Also nicht Experimente im Sinne von, dass irgendwie an ihm rumgedoktert wird, sondern die machen ja zwischenzeitlich auch diesen Move, dass sie ihn entfliehen lassen wollen.
Ne, ja, um so mal Verhaltensdinger, zu gucken, was er ne? macht, so
Verhaltensuntersuchungen, ja, ja, genau, ja, ja. Also diese Beobachtung. Und es wird auch mal, er wird auch hier beschrieben wie ein Hund auf der Spur. Ne? Also so diese Tieranalogie,
ja.
dieser Bezug zu einem Hund. Das fand ich vielleicht noch ganz spannend. Aber ich habe dazu auch so wahnsinnig viel gar nicht zu sagen. Also es gibt diese Verhaltensänderungen natürlich, die irgendwie mit Dracula in Zusammenhang zu stehen scheinen. Er geht ja zu seiner Kapelle immerhin und so. Ne, das ist ja alles klar. Aber im Prinzip können wir relativ wenig zu dem sagen, was in Renfield vorgeht. Ne? Genauso wie das übrigens auch bei Lucy der Fall ist. Das kann ich vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, weil es ja diese Analogie gibt, ne? Dass wir durch Minas Augen Lucy beobachten und durch Dr. Stewarts Augen Renfield beobachten. Ich habe jetzt wieder geguckt, wie man es
ja. spricht. Ne? Ja, obwohl Lucy ja anfängt, Journal zu schreiben, ne?
Genau, sie fängt zumindest an, Journal zu schreiben, aber das ist so ein bisschen, oder auch der Brief von ihr ist so ein bisschen vielleicht unbrauchbar oder ja, vielleicht
oberflächlich.
Oberflächlich ist er auf jeden Fall und auch so, dass wir dem nicht so 100% glauben können sozusagen, was sie schreibt und so, ne? Weil sie natürlich zum einen psychisch beeinflusst ist und zum anderen eben wir nicht wissen, unter welchem oder ob sie unter dem Einfluss von Renfields Herr steht
ja.
im Endeffekt. Ne?
Ja.
Deswegen ist das alles so ein bisschen unzuverlässig. Aber einfach nur auf dieser Bezug zwischen Beobachter und Untersuchungsobjekt, ne? Dass man im Prinzip, das ist ja bei Mina auch so, dass sie Lucy beschreibt, ja, okay, heute hat sie besser gegessen, heute hat sie besser geschlafen sozusagen, ja, heute ist sie nicht zur Schlafhalle gegangen, ihr Zustand verbessert sich.
Also ich schließe sie ein und habe die Schüssel um den Hals hängen.
Genau, richtig. Mhm. Sodass wir im Prinzip diese Beobachtung durch Mina und Dr. Stewart haben, die sozusagen sowas wie Anwälte für uns Leser sind, habe ich mir aufgeschrieben, oder nicht Anwälte, aber sozusagen unsere Bezugsfiguren, durch die wir das Ganze beobachten können. Und Lucy und Renfield sind ab einem bestimmten Punkt eigentlich nur noch Interpretationsflächen, bei denen wir gar nichts Klares mehr sagen können im Prinzip, keinen klaren, festen Zustand festmachen können sozusagen, ja. sondern im Prinzip immer nur interpretieren können, wie könnte das gemeint sein, warum ist das so, warum verhalten die sich so, aber ohne, dass wir eine klare Antwort darauf bekommen. Ne? Das macht, glaube ich, die Faszination dieser beiden Figuren, vor allem von Renfield aus sozusagen. Ne? Der war ja, von dem wir ja wirklich nur die Beobachtung durch Dr. Stewart bekommen.
Eigentlich, ja, ne? Und die zumindest reagieren direkt auf die Veränderungen durch die Ankunft von Dracula. Hm. Die anderen sind ja dann nochmal in zweiter oder dritter Instanz dann, weißt du? Also
genau.
Mina verändert sich ja, also zumindest ihre Sorgen verändern sich durch das Verändern von Lucy.
Ja, genau.
Würde sich Lucy nicht verändern, würde die schlafen, wäre das völlig.
Genau.
Würde die das gar nichts angehen. Ja?
Ja, genau.
Aber Lucy kriegt es halt mit und die trägt es weiter.
Genau.
Jonathan kriegt es mit und er trägt es weiter.
Ja, genau.
Ja?
Und das macht bietet natürlich sehr viel Fläche, um für uns Leser, um uns Gedanken über die beiden zu machen. Ne? Also im Sinne von, okay, unter welchem Einfluss ist sie? Ist sie wirklich Frau ihrer selbst? Oder ist Renfield wirklich noch Herr seiner Dinge irgendwie? Also ja. offensichtlich nicht, ne? Aber irgendwie, ne? Zu welchem Grad ist das noch Renfield? Inwiefern ist das eine psychische Erkrankung? Inwiefern ist der Einfluss von Dracula drin? Wie kommunizieren die miteinander? Ne?
Ja.
Was geht in den beiden eigentlich so richtig vor? Das ist so die Frage, die sich stellt und auf die wir keine Antwort bekommen.
Mhm. Ja. Kannst du zum jetzigen Zeitpunkt, wir sind jetzt etwa 150 Seiten oder sowas drinne, ja, so plus minus, kannst du jetzt schon sagen, ob es hier eine Hauptperson gibt?
Nee, eigentlich nicht. Aber ich kenne auch sozusagen aus den Medien, die ich schon von Dracula bekommen habe, kristallisiert sich keine klare eine Hauptfigur heraus sozusagen. Mhm. Sondern es geht, glaube ich, um diese Vermischung von verschiedenen Perspektiven, die dann ein großes Ganzes ergeben. Es gibt natürlich am ehesten, ist aus den Medien, die ich kenne, ist es eine Figur, die jetzt hier eingeführt wurde.
Nee, mach mal nur jetzt hier fest.
Dann nicht.
Ich würde fast sagen, Lucy ist keine Hauptfigur.
Nee.
Renfield ist keine Hauptfigur.
Ja.
Und Arthur Holmwood würde ich auch noch nicht als Hauptfigur nehmen.
Am ehesten Mina, oder?
Würde ich nämlich auch sagen. Am ehesten Mina und Dr. Stewart.
Mhm.
Die beiden, die das beobachten.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Selbst ja. Jonathan ja nicht mehr.
Hm.
Also zumindest jetzt nicht mehr in dem Teil. Der war ganz klar in den ersten 100 Seiten der Protagonist. Aber das hat sich ja, hat ja nachgelassen. Bin ich auch mal gespannt, was der noch für eine Rolle spielt.
Genau, wir wissen auch nicht, in welchem Zustand der sozusagen weitermacht in der Geschichte. Ne?
Ja, also eben, ob
der
jetzt ja,
so stark
klar.
gezeigt also ich weiß, dass es wirklich er im Prinzip nicht, ne? keine große Rolle mehr spielt ja. oder nur noch als Opfer fungiert, sozusagen als Bezugspunkt dazu, was passieren kann, wenn man sozusagen
richtig.
Sich im Einfluss...
Es könnte ja einfach sein, er ist ja, das klassische so. Intro von so einem Horrorfilm.
Ja.
Ja, weil ein Horrorfilm geht ja immer spannend los. Ja, an dem irgendwie gezeigt wird, was Dramatisches, Gruseliges passieren kann. Drew Barrymore bei Scream zum Beispiel. Ja, es geht immer, also so diese, und danach ist immer ein Cut. Und dann geht es normal weiter. Dann wird das normale Leben eingeführt und dann, und wir wissen aber im Hintergrund, okay, hier ist irgendwas. Und Jonathan könnte die Funktion haben von dem, dem wurde gezeigt, was passieren könnte.
Genau, richtig. Und dann exerzieren wir das Ganze an anderen Figuren noch durch.
An den eigentlich wichtigen Personen.
Genau, richtig.
Und Jonathan ist nebenhin.
Genau, so. Verschwindet dann irgendwann.
Und damit er nicht ganz im Leeren steht und zusammenhangslos ist, ist er halt verheiratet mit Mina. Könnte ja sein.
Genau, richtig, ja. Damit, also sozusagen als Plotpoint, damit sie eine Funktion oder damit sie
ganz
eine Fallhöhe
genau,
hat
ganz
sozusagen
genau.
nochmal. Ja,
ganz
genau.
genau.
Ja, könnte sein, das klar.
Wäre möglich.
Ist die wahrscheinlichste Variante mit dem, was wir jetzt wissen.
Was ja cool wäre, weil dann ist nämlich der offensichtliche Mann als Protagonist raus erstmal und wir haben eine Frau.
Absolut, ja. Das ist eine Möglichkeit.
Es gibt die Comic-Reihe Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
Ja.
Und da ist Mina Harker als Protagonistin aufgetaucht. Ja. Und sie ist die Chefin dieser Gruppe. Ja,
die wirklich?
Ist die, ja.
Krass. Ich kenne nur den Film
mit
Sean Connery.
Ja, okay.
Den ich übrigens auch, muss ich mal wieder gucken. Ich fand den als Kind ziemlich super.
Ich weiß es. Ich habe den, glaube ich, nicht gesehen.
Da war es Alan Quatermain. Das ist,
ich spiele auch mit, ja.
Ist eine ganz illustre Runde an, also Tom Sawyer ist noch dabei, ne? Dann
genau.
Captain Nemo von
Der unsichtbare Mann, wie
genau,
auch immer der heißt.
Mann, genau, ja, ja.
Ja, Jekyll Hyde.
Stimmt, ja, richtig. Ja,
und eben Mina Harker.
Dorian Gray, ja. Also vom Bildnis des Dorian Gray, genau. Ja, genau, und Mina Harker, richtig. Ist übrigens auch das erste Medium, durch das ich Mina Harker kennengelernt habe. Das war keine Dracula-Filmung bei mir.
Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
Ja, ich habe diesen Film ziemlich geliebt als kleiner Bub, ja. Ja, genau. Also am ehesten ist es die, ich wusste nicht, dass sie die Anführerin der Liga ist, aber am ehesten ist sie natürlich
In dem Fall jetzt. Wir müssen uns ja jetzt mal ein bisschen hier drauf beziehen.
Ja.
Aber ich würde tatsächlich schon sagen, eher eine Hauptperson sind Mina und Dr. Seward.
Okay.
Mal gucken, wie sie sich entwickelt.
Ich habe noch eine andere Theorie, aber wie du schon richtig sagst, mit dem Wissen, was wir jetzt aktuell haben, kann ich die eigentlich noch nicht auslegen, die Theorie.
Genau. Und das ärgert mich so ein bisschen, dass wir das nicht unbeleckt lesen können, dieses Buch. Ja? Also,
weil eigentlich weiß man zumindest bis zu einem gewissen Grad.
Es ist so verrückt, dass selbst Leute, die ja im Grunde, ich glaube, das würde ich mit Sicherheit sagen, selbst Leute, die nicht lesen, egal was, die einfach nur Filme gucken, Serien gucken, ganz normal, also gar kein großes Nischenwissen haben oder irgendwas, die können das nicht unbefleckt lesen.
Ja.
So, und das macht so ein bisschen, das ärgert mich so ein bisschen,
dass
es unmöglich ist, das zu tun. Ganz neu zu erkennen.
Bei Friedhof der Kuscheltiere konnte ich mir zumindest noch den Spaß machen, mir deine Theorien anzuhören.
Das stimmt,
sozusagen. In dem Fall wissen wir es beide. Ne? Und wenn man auch keine Filme oder sowas davon gesehen hat, es gibt 1000 Parodien, die einem irgendwas über diese Geschichte verraten.
Okay.
Man kommt nicht unbefleckt.
Also seht es uns nach, wenn wir immer mal wieder abdriften in den Pool des Vorwissens, den wir noch schon angesammelt haben.
Ja.
Wir versuchen es wirklich irgendwie aus dem rauszufiltern und das zurückzubeziehen auf das, was wir gerade haben.
Allein das Wissen über Vampire ist ja schon so, ne? Also,
das ist irre.
Also dass Dracula sozusagen sich in einen Vampir verwandeln kann, können wir hieraus nicht lesen eigentlich aus diesem Text erstmal. Das ist was wir wissen halt.
Also wenn nicht vorne stehen würde, ein Vampirroman.
Ja, genau.
Ja, und dann wurde noch nicht mehr erklärt, was ein Vampir ist.
Ja.
Was ich meine.
Ja, beziehungsweise wir wissen ja, dass Dracula ein Vampir ist, sozusagen.
Ja, aber wir wissen nicht, was ein Vampir ist.
Ja, das wissen, ja genau. Also genau, also durch das Buch erfahren wir das nicht, was ein Vampir ist.
Bis jetzt noch nicht.
Ja. Wissen auch noch nichts von seinen Schwächen eigentlich.
Nee.
Ne? Also was ist so, also man kann das so ein bisschen erahnen, dass er Sonnenlicht gemieden hat, beispielsweise, ne? Und so.
Ja.
Oder dass er auch eher nachts auftaucht und dass dieses ganze Schlafwandeln von Lucy auch eher nachts oder nur nachts stattfindet und so, ist ja klar.
Wäre eine Möglichkeit.
Ja, genau. Aber sonst, diese ganzen klassischen Sachen Knoblauch zum Beispiel.
Kreuze. Kreuze könnte der Kapitän-Hinweis sein.
Gibt es einen Hinweis, ja.
Dass der sich da irgendwie festgebunden hat mit einem Kruzifix am Steuerrad? Oder was meinst du?
Ja, genau, richtig. Ja.
Ja, das könnte möglich sein. Aber das hat er ja auch nur gemacht, weil er gläubig ist.
Genau, richtig. Das er weiß ja auch nicht, was ein Vampir ist, theoretisch. Das
hat er auch nicht gemacht, weil er wusste, dass Dracula Kreuze nicht gut findet.
Ganz genau, ja. Ja, deswegen ist das alles ein bisschen schwierig, hier durchzukommen. Aber wir geben uns Mühe, möglichst wenig von unserem Wissen einzuflechten.
Und wir nehmen die Zeit und versuchen ein bisschen die Leute zu verstehen. Unter anderem jetzt auch Mina. Und da ist mir noch was aufgefallen. Das würde ich gerne nochmal in die Runde werfen. Im 8. Kapitel in Mina Murrays Tagebuch spricht sie davon, dass sie mit Lucy unterwegs ist. Sie haben einen schönen Tag gehabt und waren irgendwo essen. Und sie schreibt, wir tranken dann einen vorzüglichen Tee an Robin Hoods Bay in einer netten kleinen altmodischen Wirtschaft, durch deren Bogenfenster man gerade hinunter sah auf die mit Seetang bedeckten Felsen des Strandes. Wahrscheinlich, und jetzt kommt der wichtige Satz, wahrscheinlich hätten wir in Anführungsstrichen moderne Frauen mit unserem Appetit in Schrecken versetzt. Und dieser Satz hat mich ein bisschen irritiert. Weil sie schreibt, wahrscheinlich hätten wir moderne Frauen mit unserem Appetit in Schrecken versetzt. Und erst habe ich es gelesen als, wahrscheinlich haben wir als moderne Frauen in Angst und Schrecken versetzt. Und dachte ich, da fehlt doch ein Wort. Mhm. Und jetzt schreibt sie aber nicht von sich als moderne Frauen, sondern von den anderen Frauen, den anderen modernen Frauen. Und das schreibt sie dann später nochmal. Da geht es um die Bewerber und Mann und Frau und so weiter. Und sie schreibt, aber die modernen Frauen werden wohl in Zukunft sich nicht mehr damit begnügen, eine Bewerbung anzunehmen, sondern sie werden selbst werben wollen. Das ist im Grunde das, was wir die letzte oder vorletzte Mal schon hatten, als es um die Brautwerbung ging, dass es die Frauen da eher passiv unterwegs sind und eher nur sagen ja oder nein und nicht selbst auf die Suche gehen, sondern dem zustimmen oder das ablehnen müssen, was da ihnen vor die Füße gelegt wird. Und jetzt spricht Mina so von den modernen Frauen. Und ich frage mich, was sagt das über Mina aus? Ich will nur ganz kurz, also die Frage steht, die möchte ich gleich von dir beantwortet haben. Ich will nur mal erklären, was mich da so irritiert hat, weil sie plötzlich in ihrem Tagebucheintrag Anführungszeichen genommen hat. Es schreibt nicht einfach, wahrscheinlich haben wir die modernen Frauen mit unserem Appetit abgeschreckt, sondern es sind moderne Frauen in Anführungszeichen. Und das fand ich so eigenartig, weil das ist nicht vorgekommen. Selbst als Dr. Seward von diesem Chloral gesprochen hat, mit dem er sich sediert abends, damit er schlafen kann, selbst das ist einfach, steht halt einfach da. Aber moderne Frauen in Anführungszeichen wirkt nochmal so hervorgehoben. Weißt du? Deswegen hat mich das so ein bisschen irritiert und ich würde gerne wissen, was sagt uns das über Mina?
Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen kann, aber ich kann dir meinen Blick darauf präsentieren auf jeden Fall. Also mir ist die Passage jetzt gar nicht so stark aufgefallen tatsächlich, aber ich würde, also es liegt ja nahe, dass Mina und Lucy moderne Frauen sind erstmal, ne? Junge, moderne Frauen sozusagen, das macht ja die Diskrepanz hier aus sozusagen, ne? Also das liegt ja erstmal nahe, ohne dass wir die Passage lesen, also vorher, mit dem allen, was wir wissen.
Und das meine ich von, man hält sich für aufgeklärt, genau.
Mhm. Aber vielleicht ist damit gemeint, andere moderne Frauen, das steht nicht so explizit da. Aber andere moderne Frauen in dem Sinne, vielleicht sind die damit gemeint. Und vielleicht meint dieses Anführungszeichen so eine gewisse ironische Beschreibung dessen. Also im Sinne von, wir legen jetzt mal unsere Identität als moderne Frauen ab und andere moderne Frauen,
die sich selbst als modern bezeichnen, genau, aber es eigentlich nicht sind.
Die werden jetzt abgeschreckt durch unsere Essgewohnheiten. Wir legen jetzt unsere Manieren, alles was wir haben, mal ab, weil wir haben Hunger sozusagen.
Ja.
Und jetzt essen wir halt viel, ne? Mal für diesen Moment oder schlängen das alles in uns rein. Und andere moderne Frauen lassen sich davon vielleicht abschrecken in einer gewissen Weise von dem, wenn sie uns jetzt so sehen würden. Weißt du?
Okay, das verstehe ich. Aber warte mal, jetzt muss ich mal, aber auch mit diesem Brautwerben, wenn einige der modernen Frauen eines Tages die Forderung aufstellen, dass es Mann und Frau erlaubt sein müsse, sich erst gegenseitig im Schlafe zu sehen, ehe man sich bewerbe oder eine Bewerbung annehme.
Genau, also zukünftige moderne Frauen sozusagen. Also sozusagen die beiden sind Teil einer gewissen Generation, bei der das noch nicht so ist, aber zukünftige, nachfolgende Generation, bei denen wird es vielleicht so sein, dass Frauen aktiver sind in der Partnerwahl, um das mal so zu sagen.
Ne? Ja.
So, dass das in Zukunft, dass es da so eine Art gesellschaftlichen Fortschritt eventuell mal gibt, irgendwie, ne?
Okay.
Dass diese Rollen aufge.
Also stehen sie so zwischen den modernen Frauen, die sich als modern bezeichnen, aber eigentlich noch rückwärtsgewandt sind, und den modernen Frauen, die noch kommen, um das Brautwerbungsverfahren zu verändern.
Genau, also es gibt ja, es gibt ja in unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Bezeichnungen dafür, was modern ist oder was als modern bezeichnet werden kann. Ne?
Ja.
Also vor 100 Jahren war eine moderne Frau was anderes als das, was sie heute ist, sozusagen.
Ja.
Ne? Und wahrscheinlich meinen sie einfach das. Ne? Also jetzt, die beiden sind sich bewusst, dass sie jetzt noch in einem Zustand sind, in dem die Vermählung mit einem Partner auf eine gewisse Art und Weise stattfindet. Nämlich, dass es gibt diese Bewerber sozusagen und sie entscheidet im Prinzip nur, wen davon nehme ich?
Mhm.
Und in Zukunft wird es vielleicht anders sein, nämlich dass auch eine Frau sozusagen sagt, ja, okay, zu jemandem hingeht und sich um jemanden bewirbt.
Ja.
Ne?
Oder genau. Den ansprechend sagt, ich möchte, dass du dich bewirbst.
Genau, oder so, genau, ja. Ich möchte, dass du dich bewirbst, ja. Das ist wie in einer Firma, in einer internen Ausschreibung oder so.
Ja, genau.
Ich möchte, dass du dich bewirbst.
Jeremiah, bewirb dich mal bei mir.
Ja, hier, da ist eine Stelle frei.
Bewirb dich ja.
Mal. Weißt du? Also,
okay, ja gut, okay, so habe ich verstanden. Ja, es war nur so eigenartig, dass da plötzlich irgendwie was von der Gesellschaft erzählt wird. Weil ich glaube, so richtig Einblick in die Gesellschaft selber kriegen wir ja nicht.
Nee.
So theoretisch, so jetzt mal so ein Blick von außen, wie wenn, keine Ahnung.
Vielleicht kommt das noch irgendwie, aber die Menschen sind ja eher mit ihren privaten Problemen eben,
genau.
Beschäftigt
sozusagen. Die sind ja drinnen und wir erleben, was sie tun. Mhm. Sie treffen sich zum Brautwerben mit der Anstandsdame oder sie gehen zum Essen oder zum Souper oder was auch immer.
Genau.
Aber das ist ja jetzt keine Beschreibung der Gesellschaft. Wir haben hier keine anderen Menschen, die Armen, die da irgendwo mit rumwuseln und auch noch mit sind.
Genau. Also wir bekommen das so quasi unter der Haut so ein bisschen oder so im Kontext so ein bisschen mit, ne? Also das mit dem Brautbewerben ist ein gutes Beispiel. Also dadurch, dass wir das am Anfang so relativ gut oder also am Anfang der Passage in England so relativ nebenher geschildert bekommen, dass sich drei Männer um Lucy bewerben, können wir so ein bisschen davon ausgehen, okay, in der Gesellschaft zur damaligen Zeit ist das anscheinend so, dass sich mehrere Leute um eine Frau bewerben, ne? Aber so explizit beschrieben, keine Ahnung, was für politische Verhältnisse da beispielsweise sind, was für wirtschaftliche, wie Architektur gestaltet wird und so weiter. Das kriegen wir so nicht mitgeliefert explizit. Ja.
Nee, ne?
Ja,
ja. Okay, gut. Und dann schreibt Lucy dass voller Stolz, dass Arthur ihr gesagt hat, sie wird fett. Mhm. Ich glaube, sie schreibt davon irgendwie, dass es ihr irgendwie gut geht und dass sie eine gute Zeit hat, ja. Ich glaube, es ist schon, also sie schreibt, ich glaube, es ist schon eine ganze Woche, dass ich bei Nacht aus dem Bett war.
Genau.
Das heißt, sie hat aufgehört zu schlafen. Das heißt, wenn ich mich überhaupt niederlege. Arthur sagt, ich werde fett. Bei dieser Gelegenheit fällt mir ein, dass ich ja beinahe vergessen hätte, dir zu erzählen, dass Arthur hier ist und so weiter und so fort.
Genau, also sie hört auf mit Schlafwandeln, hat dadurch weniger Bewegung und dadurch
nimmt sie wieder zu.
Genau.
Und das ist dann eher
und
das der.
Sagt Arthur ihr sehr offensiv, sozusagen. Oder sehr unhöflich.
Ja, aber ja, aus unserer Perspektive.
Hm.
Vielleicht ist das ja einfach Schönheitsideal gewesen.
Hm.
Zu sagen, na gut, okay, wer fett ist, ja, der hat quasi genug zu essen.
Ach so.
Und muss sich nicht den ganzen Tag abschuften, wie die Armen.
Hm.
Also.
Wobei das, glaube ich, eher in anderen kulturellen Kontexten so ist. Ne?
Oh, also, würde ich jetzt gar nicht so sagen, weil beleibte Könige und so weiter, das war absolut das Ideal.
Ja.
Ja, große Männer mit dicken Bäuchen, das war Reichtum, das war Wohlstand.
Aber war das im Westen auch mal beim Frauenbild so, bei einem attraktiven Frauenbild? Ich weiß nicht. Also ich bin auch kein Historiker. Ne?
Keine Ahnung, aber so könnte ich es mir jetzt erklären. Es ist mir so irgendwie so drüber gestolpert. Ich dachte,
für mich war das eher so ein Punkt einfach, wo sie nochmal unterstreichen wollte, okay, das Schlafwandeln hat aufgehört sozusagen.
Mir geht es jetzt richtig gut.
Genau, oder also sie hat jetzt so wenig Bewegung, dass sie schon zunimmt. Ne? Also ich bewege mich jetzt so wenig dadurch, ich nehme schon zu. Ne? Das kann man ja auch sehen, wie ich muss wieder auf meine Linie achten oder so. Ne? Ich muss mal sehen, dass ich ein bisschen rauskomme, spazieren gehe oder sowas. Ne?
So, ja, das weiß ich. Das kam jetzt nicht so raus irgendwie. Ja. Aber gut, ja, es hat mich nur. Vielleicht hat mich einfach dieses Wort so ein bisschen irritiert, dass es so. Pff.
Ja.
Okay.
Fett.
Gut.
Ja. Hast du noch was?
Nein.
Dann war das eine fette Folge, würde ich sagen.
Fette Folge. Und umfangreiche Folge. Ich möchte gerne, bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich gerne den Cliffhanger noch vorlesen für die nächste Runde.
Ja, das wollte ich vorhin auch anmerken, als wir.
Das habe ich nämlich in der Zusammenfassung gar nicht geschrieben.
Du hast nämlich vorhin, um das ganz kurz zu sagen, du kannst es gleich vorlesen, aber du hast vorhin gesagt, dass ja diese Zustandsveränderungen von Lucy sehr stark rauskommen. Und das ist jetzt das absolute Extrem.
Sozusagen. Absolut, es ging ja gut. Und im letzten Telegramm von Dr. Seward aus London an Van Helsing in Amsterdam, schreibt er, Dr. Seward schreibt, 6. September, schrecklicher Umschwung zum Schlechteren, kommen Sie sofort, verlieren Sie keine Stunde. An Homewood telegrafiere ich erst, wenn ich Sie gesprochen.
Ja, das wird ja dadurch noch interessant durch die beiden Hologramme, sage ich schon.
Telegramme.
durch die beiden Telegramme davor, in denen er ja in beiden oder bei denen du bei beiden das Gefühl hast, der Zustand wird immer besser. Ne?
Großartige Fortschritte der Patientin. Genau, Appetit gut, Schlaf regelmäßig, gute Laune.
Richtig geil.
Farbe kehrt zurück. Ja. Und dann einen Tag später kommen sie sofort, es ist alles schlecht.
Genau.
Wird schlecht als zuvor.
Ja. Also das, was wir im Prinzip die ganzen drei Kapitel nochmal so mitgeliefert bekommen haben, durch die Augen von Mina, in ganz extrem und in ganz schwanken nochmal.
Ja,
in ganz krassen Ausschlägen.
In kurzer Zeit.
In kurzer Zeit,
genau.
Ja, genau.
So. Was lesen wir denn beim nächsten Mal?
Dracula von Bram Stoker lesen
Gut,
wir weiter.
Ach alles
so,
klar.
Die Kapitel möchtest du.
Ja,
die Kapitel 10 bis 12 lesen wir. In unserem Fall die Seiten 156 bis 213.
Alles klar. Dann war das wieder 90 Minuten Spaß und Unterhaltung fast. Und vielen Dank fürs Zuhören. Lest gerne mit oder lasst es sein. Hört dann zumindest in diesem Podcast und dann habt ihr eine Ahnung, um was es geht und was unsere Gedanken dazu sind.
Folgt uns auf Instagram, hinterlasst ein Like, folgt uns auf Spotify, Apple, wo auch immer ihr den Podcast hört. Kommt in den Subreddit, den wir auch noch haben,
der
nicht befüllt wird, von uns zumindest.
Der ist reserviert.
Der ist reserviert.
Das fühlt sich noch. Ja,
also vielleicht tut sich da irgendwann mal was. Mal gucken. Ich habe übrigens zwischenzeitlich auch einen für meinen anderen Podcast auch einen Subreddit reserviert. Habe ich mittlerweile aufgegeben, weil ich mit Reddit irgendwie nicht so viel zu tun habe, ist mir aufgefallen.
Ja, gut.
Und da habe ich nicht so jemanden wie dich, der das
auch privat sehr stark ist. Nein, IBM-Aktien investieren, später zahlt sich das aus.
Genau, richtig, ja. Genau, also habt eine schöne Zeit.
Viel Spaß beim Lesen.
Genau, wir sehen und hören uns. Nee, wir sehen uns nicht. Wir hören uns, beziehungsweise ihr hört uns. Ciao, macht's gut.
Ciao.